Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB-AT. Schön, dass Sie da sind. Dies hier ist die 7. Einheit und heute geht es endlich um das Thema Anfechtung. Wir haben uns ja schon in der letzten Einheit darüber unterhalten, was schief gehen kann bei der Willensbildung, wie ich vielleicht etwas in den Rechtsverkehr als Willenserklärung äußere, was dann aber tatsächlich nicht meinen echten Willen ausdrückt, sondern etwas anderes und ich habe mich irgendwie vertan. Und wir haben aus dem Augenwinkel schon in der letzten Einheit gesehen, das wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir uns von dieser Willenserklärung dann wieder lösen können. Wir haben auch schon ganz kurz gesagt, das Instrument dafür nennen wir Anfechtung, aber das Ganze funktioniert. Das haben wir noch nicht gehabt als Thema der letzten Einheit und das ist der zentrale Gegenstand jetzt dieses heutigen Termins. Zuvor, wie immer, möchte ich mit Ihnen einmal durchgehen, was wir in der letzten Einheit uns angeschaut haben. Und ich sage es nochmal sicherheitshalber. Ich mache das ganz bewusst auch und nehme mir durchaus auch Zeit dafür, dass ich mit Ihnen all das, was Sie eigentlich schon von mir gehört haben, nochmal im Schnelldurchlauf rekapituliere. Und zwar nicht nur am Ende jeder Einheit, sondern gerade sogar auch noch ausführlicher am Beginn jeder neuen Einheit. Ich tue das nicht, um die Zeit irgendwie rumzubringen, sondern ich tue das allein deswegen, weil die Lernpsychologen herausgefunden haben, dass wir mit unserem menschlichen Gehirn Wiederholungen brauchen, damit wir die Dinge in Erinnerung behalten. Und kontraintuitiverweise muss ich die Sachen, die ich behalten will, gerade dann noch einmal wiederholen, wenn ich denke, dass ich eigentlich noch weiß, wenn ich mich eigentlich also noch einigermaßen erinnern kann. Warum? Weil es dann relativ aufwandsarm geht. Dann muss ich nur die Inhalte nochmal wieder reaktivieren, denn es ist ja noch was da. Wenn hingegen sie einmal schon hinten heruntergefallen sind, dann muss ich sie gänzlich neu lernen und das kostet überproportional viel Aufwand. Also, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich das alles immer nochmal im Schnelldurchlauf anzuhören, aber ich rechne eben damit, dass doch ein paar Tage, wenn nicht vielleicht sogar ein, zwei Wochen verstrichen sind seit der letzten Einheit. Und deswegen, glaube ich, ist es gut. Noch besser wäre es natürlich, wenn Sie sich entsprechende Wiederholungszyklen auch selbst verordnen würden, wenn Sie eine Art Lernplan hätten, wo Sie ein System finden, mit dem Sie all das, was Sie heute lernen, sich vielleicht heute Abend nochmal anschauen, sich morgen nochmal anschauen, in einer Woche, vielleicht sogar auch noch in einem Monat noch einmal anschauen. Das würde Ihnen ganz sicher helfen. Ich bin mir deswegen so sicher, weil es mir seiner Zeit im Studium sehr geholfen hat, Dinge einigermaßen effizient auf meinen Radar zu bringen und dann tatsächlich auch zu behalten. Das ist der Grund, weswegen ich das mit Ihnen mache. Ich hoffe, Sie sind da meiner Meinung und lassen Sie uns deswegen mal starten in das, was wir letzte Woche gemacht haben. Willensmängel. Erst einmal vor der Klammer habe ich Ihnen gesagt, wir haben hier, ich nehme Sie nochmal mit in meine Zeichnung, eigentlich so zwei Pole, zwischen denen wir uns entscheiden müssen. Einerseits haben wir dieses Feuer, in dem jetzt diese Willenserklärung steht und irgendwie schief geraten ist. Wir können einerseits die Perspektive der Senderin annehmen und können sagen, naja, wenn da was schief gelaufen ist, dann ist wohl etwas angekommen bei der Empfängerin, was nicht dem Willen der Senderin entsprach. Und wenn das so ist und die Willenserklärung eigentlich dazu da ist, um den Willen der Senderin zur Empfängerin rüberzubringen, dann müssen wir halt im Nachhinein korrigieren, weil der Wille dann ja offenbar nicht richtig angekommen ist. Das wäre allerdings ein einseitiger Schutz der Senderin der Willenserklärung und das kann natürlich regelmäßig auch zu Lasten der Empfängerin gehen. Die andere Perspektive ist diejenige des Rechtsverkehrs, also allgemein, wer auch immer denjenigen, die da was erklären, gegenüberstehen, der da sagt, naja, am Ende des Tages, objektiver Empfängerhorizont, kommt es darauf an, was angekommen ist, denn darauf muss man sich verlassen können. Darauf muss man sein Vertrauen bauen können. Ansonsten müsste jeder im Rechtsverkehr dem anderen misstrauen, weil er nicht weiß, ob der tatsächlich mit einer richtigen Willensbildung unterwegs war. Eine schwierige Entscheidung. Wir müssen letztlich Farbe bekennen, müssen uns für das eine oder andere entscheiden. Und was ich Ihnen letztlich mit dieser Folie nur sagen wollte, ist, dass es wie an so vielen Stellen, Sie kennen das von mir wahrscheinlich schon, sinnvoll ist, nicht immer stumpf in die eine Richtung zu laufen, sondern sich von vornherein zu überlegen, welche Argumente sprechen dafür, dass wir hier einmal der Senderin einer Nachricht Schutz gewähren. Was spricht vielleicht im etwas häufigeren Falle dafür, dass wir sagen, sie kann von ihrer Willenserklärung nicht wieder runter. Wir müssen der Empfängerin Schutz gewähren, weil sie eben auf den Bestand dieser Willenserklärung vertraut hat und nicht nur vertraut hat, sondern vielleicht sogar auch vertrauen durfte. Das ist das grundlegende Spannungsfeld, das ganz vielen Entscheidungen nicht nur der letzten Einheit, sondern auch der nächsten Einheiten zugrunde legt und was Ihnen vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, im Ansatz Argumentationsstoff bietet, wenn Sie ahnen, das ist jetzt meine Klausur, vielleicht meine Examensklausur, da können diese Probleme nämlich durchaus auch noch kommen und jetzt müssen Sie irgendwie da was zu Papier bringen, was nicht ganz schnell ist, sondern was ein bisschen gründlicher hier arbeitet. Schauen wir uns mal an, welche Wege der Gesetzgeber davor gezeichnet hat. Das haben wir getan in der letzten Einheit, haben uns die 116 und 118 angeschaut. Sie erinnern sich, der 116 ist der geheime Vorbehalt im Satz 1 erstmal. Da schlägt das Pendel zugunsten der Sender, nicht der Senderin, sondern der Empfängerin der Nachricht aus. Denn wenn die Senderin nur bei sich selbst still gedacht hat, ich meine das gar nicht so, ich möchte das nur unter Vorbehalt sagen, hat dem aber keinen Ausdruck verliehen, naja, dann ist sie nicht schutzwürdig. Sie hätte es ja explizit sagen können. Können, ihren Vorbehalt explizit machen können, sondern dann müssen wir den Rechtsverkehr und sein Vertrauen schützen. Deswegen ist eine solche Willenserklärung unter einseitigem geheimen Vorbehalt nicht nichtig, sondern hat Bestand trotz des Vorbehalts. Wenn hingegen die Gegenseite, die Empfängerin der Willenserklärung, den Vorbehalt durchschaut hat, wenn die geahnt hat oder sogar positiv eben gewusst hat, dass die Senderin der Willenserklärung noch einen insgeheimen Vorbehalt hatte, dann schlägt das Pendel zur anderen Richtung. Dann schlägt es zugunsten der Senderin der Nachricht aus, denn dann sagt der Gesetzgeber 116 Satz 2, ist ja die Empfängerin nicht schutzwürdig in ihrem Vertrauen auf den Bestand der Willenserklärung bzw. auf den echten vorbehaltlosen Willen, wie er mündlich oder auch schriftlich erklärt wird. Etwas anders, die gesetzgeberische Wertung bei 118, anders als der Grundsatz des 116, der sagt, jeglicher einseitige Vorbehalt ist eigentlich grundsätzlich, wenn er nicht durchschaut wird, ohne rechtliche Bedeutung. Da sagt der 118, wir wollen den Leuten den Spaß nicht nehmen. Und manchmal kann es sein, dass man aus Spaß Dinge sagt, die zwar nicht durchschaut werden, sonst griffe ja schon der 116 Satz 2, die aber trotzdem in der klaren Erwartung, so nennt es der 118, abgegeben wurden, dass da nicht übersehen wird, dass das hier tatsächlich nur zum Scherz so gesagt wurde. Ein ganz seltener Fall, zugegebenermaßen, deswegen diesen alten arbeitsrechtlichen Fall, den ich Ihnen da rausgekramt habe. Aber wenn das denn mal so ist, dann kann tatsächlich auch ohne Durchschauen des Empfängers das Pendel zugunsten der Senderin einer Nachricht ausschlagen. Das bedeutet, dann halten wir sie tatsächlich an dieser Nachricht nicht fest, wenn es denn eine solche Spaß- oder Scherzerklärung war. Wie schaut es aus, wenn der Vorbehalt nicht einseitig auf den Seiten der Willenserklärenden war, sondern wenn beide gesagt haben, gedacht haben innerlich, na eigentlich wollen wir das nicht so. Sie kennen die Wertung, die wir da in der letzten Stunde dahergenommen haben, schon aus der Figur des Falsa Demonstratio non nocet, wo die Parallelen sind, wiederhole ich an der Stelle nicht. Wenn Sie das nicht mehr wissen, wiederholen Sie es nochmal aus der vergangenen Einheit. Hier hatten wir den Fall des 117 mit dem beidseitigen Vorbehalt, dass beide sagen, wir wollen dieses Geschäft tatsächlich mit dem erklärten Inhalt eigentlich nicht. Dann ist die Situation aber eigentlich für den Gesetzgeber so wie bei der Falsa Demonstratio. Wenn der Wille übereinstimmt, ein anderer ist, müssen wir die Leute nicht an dem Erklärten festhalten. Das bedeutet, das Geschäft, so wie die Leute das simulieren, ist nichtig, sagt der 117 Absatz 1. Die Sache ist nur, dass regelmäßig, und so ist fast jeder Examensfall hier gelagert, wir eben nicht nur dieses Scheingeschäft haben, sondern wir haben hinter dem Scheingeschäft davon noch verdeckt ein weiteres Geschäft, das ich Ihnen hier mit der grünen unten gezeichneten Verbindung aufgezeichnet hatte. Sie erinnern sich, das ist der typische Immobilienkauf als Beispiel, wo ein geringer Kaufpreis gegenüber der Notarin vorgetäuscht wird, tatsächlich aber ein höherer Kaufpreis gezahlt werden soll. Und dazu sagt denn der 117 Absatz 2, können Sie gerne nochmal reinschauen, auch wenn der nicht so ganz klar ist im Wortlaut, dieses verdeckte, dissimulierte, wie man sagt, Geschäft, das kann durchaus wirksam sein. Und das ist von dem Scheingeschäft, dem nichtigen Scheingeschäft, durchaus als separat zu betrachten und zu unterscheiden. Und das bedeutet im konkreten Fall, dass vor den Notarinnen so hingeschriebene Geschäft, nämlich Immobilie gegen 500.000 Euro, das ist nichtig nach 117 Absatz 1, das sagt, glaube ich, meine Grafik auch relativ deutlich. Das andere Geschäft müssen wir davon aber unabhängig betrachten, nämlich dasjenige Immobilie gegen 1.000.000 Euro. Dieses verdeckte Geschäft scheitert nicht am 117 Absatz 1, sondern ist nach 117 Absatz 2 sogar üblicherweise wirksam. Allerdings kann es andere Nichtigkeitsgründe geben und hier hatten wir mal außer der Reihe schon eine Vorschrift aus dem Schuldrecht AT kennengelernt, weil sie immer in diesen Konstellationen drankommt, nämlich das Formbedürfnis des 311b Absatz 1 Satz 1, das da lautet, wenn ich eine Immobilie kaufe, muss das beim Notar passieren. Und wenn wir uns jetzt dieses untere Geschäft anschauen, Immobilie gegen 1.000.000 Euro, dann kann man sagen, die beiden Herrschaften waren zwar bei der Notarin, aber das unten dargestellte Geschäft, Immobilie gegen 1.000.000 Euro, das haben sie der Notarin ja gerade nicht gegenüber erklärt. Das bedeutet, für dieses untere Geschäft, für das dissimulierte, für das verdeckte Geschäft, für das fehlt es an der notariellen Beurkundung. Deswegen ist auch dieses Geschäft nichtig, allerdings aus einem völlig anderen Grund. Und weil das man wirklich auch sich gut angeschaut haben muss, diese zwei Facetten des Geschäfts, diese zwei Verträge letztlich mit den unterschiedlichen Unwirksamkeitsgründen. Deswegen ist es so wichtig, dass Sie diese Konstellation gut können. Das bedeutet, wenn Sie das für sich selbst testen wollen, nicht nur, dass Sie innerlich nicken, wenn ich das jetzt wiederholt habe, weil es so mit meiner ganz großartigen Grafik ganz einleuchtend erscheint, sondern das bedeutet, dass Sie vielleicht mal hingehen in Ihrer privaten Arbeitsgemeinschaft, zu der ich Sie sehr ermutige, und versuchen, diesen Fall in, sagen wir mal, 3-4 Minuten, so ich das jetzt auch versucht habe, Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen zu erläutern. Vielleicht sogar auch mit einer kleinen Grafik. Wenn das gelingt, wunderbar, dann haben Sie es verstanden. Wenn es irgendwo hakt, nicht schlimm, aber dann sehen Sie in diesem anderen Erläutern, dann sehen Sie, da müssen Sie vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Letztlich sind 116, 17, 18 seltene Fälle, die 116 und 18 super seltene Fälle, der 117, ja, hatte ich glaube ich letzte Woche gesagt, vielleicht 6-7% Wahrscheinlichkeit in der Erstsemesterklausur, es ist immer noch etwas unwahrscheinlich, aber da sollte man schon jedenfalls nicht mehr auf Lücke lernen. Die ganz große Mehrzahl der BGB-AT-Klausuren kommt hingegen nicht aus, ohne das, was dann kam, nämlich im Paragraphen 119. Sie erinnern sich, Inhalts- und Erklärungsirrtum im Absatz 1, die wir uns angeschaut haben, beides letztlich sehr, sehr ähnlich formulierte Fälle, also mit dem Gesetz in der Hand allein kann man das wahrscheinlich nicht so gut ableiten, welche der beiden Alternativen man da gerade vor sich hat. Deswegen habe ich versucht, Ihnen das bildlich ein bisschen darzustellen, und Sie erinnern sich, der eine Fehler ist im Kopf, der andere ist in der Hand. Der Inhaltsirrtum, das ist der Fehler im Kopf. Da weiß ich nicht, was die Worte sagen, die mir über die Lippen kommen. Wenn sie mir also über die Lippen kommen und ich das höre, was ich spreche, dann stutze ich nicht, weil ich nicht verstehe, was ich sage. Das ist der Inhaltsirrtum. Berechtigt dazu, dass ich anfechten kann, und wie das geht, schauen wir uns heute später an. Hingegen der Erklärungsirrtum, den ich hier gleich danach aufblättere, zweite Alternative, da ist der Fehler nicht im Kopf, ich weiß ganz genau, was meine Worte bedeuten, sondern ist der Fehler in meiner Hand, wo ich etwas zum Beispiel hinschreibe, in eine E-Mail schreibe und wo ich dann halt nachlässigerweise nicht mehr drauf schaue. Würde ich darauf schauen, was ich da hingeschrieben habe, würde ich sofort stutzen, würde sofort gewissermaßen meine Erklärung zurückrufen, das tue ich aber nicht. Ich habe als kleine Gedankenbrücke, auch wenn sie ein bisschen unschön ist, Ihnen dieses V links oben davor geschrieben, um Ihnen zu sagen, vielleicht hilft es Ihnen, sich zu merken, Erklärungsirrtum ist der Verklärungsirrtum. Ja, das ist der Irrtum, wo ich irgendetwas mit ver mache, mich verspreche, verschreibe, vergreife oder vertippe. Und nachher nicht mehr kontrolliere. Würde ich kontrollieren, würde ich sofort innehalten, die Erklärung zurückrufen, dann wäre es kein Fall mehr, denn dann gäbe es nichts mehr anzufechten. Diese beiden Fälle, im Idealfall, sollten Sie auseinanderhalten können, aber ich meine eigentlich mit meinen ebenfalls grandiosen Bildchen, vielleicht können Sie sie noch schöner zeichnen, aber dem Gehalt nach finde ich sie eigentlich ganz passabel, sollte Ihnen das wohl hoffentlich gelingen, und sonst mit diesem kleinen Merksätzchen. Das ist absolutes Standard, absolute Standardklaviatur von BGB AT, der 119 Absatz 1, den müssen Sie traumwandlerisch sicher bitte anwenden können. Ebenfalls haben wir uns schließlich noch angeschaut in der letzten Einheit den Paragraphen 119 Absatz 2. Sie erinnern sich, das ist eine andere Art von Irrtum, nämlich keine Frage, was steht da drin in der Erklärung, die ich da abgesendet habe, sondern ein Problem bei der Willensbildung bei mir im Kopf. Warum entscheide ich mich eigentlich dafür, diese Willenserklärung als solche abzugeben, die regelmäßig zum Vertrag führt? Aber wir haben an dem Beispiel aus dem Arbeitsrecht auch schon gesehen, es kann auch eine einseitige Erklärung sein, zum Beispiel eine Kündigungserklärung, die ich abgebe. Das ist auch eine Willenserklärung, dann eine einseitige Willenserklärung. Und da kann ich auch irren in meiner Motivation, in den Gründen, warum ich diese Erklärung so abgebe. Wir hatten auch schon herausgearbeitet in der letzten Einheit, wenn ich jetzt anfange, bei diesen sogenannten Motivirrtümern die Loslösung von der Willenserklärung per Anfechtung zu erlauben, dann begebe ich mich in ein sehr, sehr weites Feld hinein, wo ich mich fragen muss, wie kann ich das Ganze überhaupt wieder einfangen? Denn Motive dazu, eine Erklärung abzugeben, gibt es natürlich Hunderttausende. Ich kaufe mir Dinge, weil ich denke, ich brauche sie. Ich kaufe mir Dinge, weil ich denke, so war mein Beispiel letzte Woche, dass ich sie wahrscheinlich nicht morgen zum Geburtstag geschenkt bekomme. Aber was ist, wenn ich morgen Geburtstag habe, was ich nicht habe, dann bekomme ich es geschenkt und dann brauche ich das Gekaufte einfach nicht mehr. Das ist natürlich auch ein Motiv, ja, das dann gewissermaßen enttäuscht wird oder wo ich mich dann vertan habe. Und die Frage ist, berechtigt mich das von meiner Willenserklärung auf den Kaufvertrag hin wieder Abstand zu nehmen? Und wir haben schon gesehen, naja, also je weiter meine Motivation irgendwie von dem konkreten Vertragsgegenstand entfernt ist, desto schwieriger sollte es eigentlich sein, sich von dieser Willenserklärung wieder zu lösen, wenn irgendwo in einer weit abgelegenen Motivation, die nichts mit der Sache selbst zu tun hat, sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat. Sonst wäre jede Willenserklärung widerrufbar, wenn ich sie nur irgendwie bereue. Denn irgendwo in meiner Planung habe ich mich vielleicht vertan, vielleicht sogar auch einfach bei meiner Annahme, ob das ein guter Preis ist, den ich da zahle. Ja, wenn jeder Motivirrtum zum Anfechtung berechnen würde, wäre sicherlich auch die Frage, ob der Preis angemessen ist, etwas, wo man sagen kann, naja, habe ich mich halt geirrt, ich dachte 100 Euro wären gerechtfertigt, jetzt sehe ich, Marktpreis ist nur 70 Euro, na, da will ich wieder raus aus dem Geschäft. Das kann es nicht sein. Es muss möglich sein, schlechte Deals zu machen und andersrum, wenn meine Vertragspartnerin dann einen guten Deal gemacht hat, dann gilt eben Pacta sunt servanda, hatten wir in einer der ersten Vorlesungen schon gesehen, dann sollte ich da nicht unter Berufung auf 119 Absatz 2 wieder rauskommen. Gretchenfrage also, wie kriege ich das oder wie kriegt das der Gesetzgeber hin, dass er sagt, es gibt Motivirrtümer mit Blick auf den Vertragsgegenstand, wo ich sage, da erlaube ich die Anfechtung und wo ziehe ich die Grenze? Und der 119 Absatz 2 macht das bei dem Begriff der verkehrswesentlichen Eigenschaften, Eigenschaft einer Person oder Sache. Regelmäßig, wenn wir einen Kauf haben, geht es um die Kaufsache selbst. Wenn ich da also mit Blick auf irgendetwas, was diese Kaufsache zentral ausmacht, irgendein Kriterium, ich habe Ihnen das in die Beispiele aufgeschrieben, mit Blick auf das Alter der Kaufsache, den Urheber oder die Lage einer Immobilie, so etwas, wenn ich da irre, dann sagt der Gesetzgeber in 119.2, ist das nah genug an der Sache selbst, dass ich eine Anfechtung erklären können soll. Wenn hingegen es irgendetwas aus meiner sonstigen Motivation jenseits der Sache ist oder auch, wenn es etwas ist, was nur den Wert der Sache als solcher betrifft und damit auch den Marktpreis, dann sollte eine Anfechtung nicht möglich sein. Hängt an diesem Begriff der verkehrswesentlichen Eigenschaft und es ist durchaus regelmäßig gewünscht in BGB-AT-Klausuren, dass sie dazu etwas sagen. Und zwar mit Pro und Contra, dass sie sagen, man müsste erstmal überlegen, ob die schöne Aussicht eines Grundstücks, ob das tatsächlich eine verkehrswesentliche Eigenschaft ist, die der Sache irgendwie anhaftet. Ja. Erstens könnte man sagen, die Aussicht ist nichts, was man sehen kann an der Sache, hat sich nicht physisch niedergeschlagen. Das spricht eigentlich gegen eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Andererseits könnte man sagen, es ist schon ein wertbildender Faktor, ein ganz wesentlich wertbildender Faktor. Es gibt Leute, die zahlen irgendwie ein paar hunderttausend Euro Aufpreis, nur weil das Grundstück oder das Haus einen wunderschönen Blick ins Tal oder auf die Berge hat, wer weiß. Ist also schon etwas, was viel wert ist. Es ist aber wiederum nicht der Wert des Grundstücks als solches, sondern es ist etwas Konkretes. Das würde eher dafür sprechen, dass wir eine verkehrswesentliche Eigenschaft bei diesem Kriterium annehmen. Also, auch da wieder regelmäßig ein Schwerpunkt bei der Argumentation in Klausuren. Das heißt wiederum, Sie müssen sich gar nicht so viel jetzt dazu merken. Meine Beispiele und Gegenbeispiele sollen eher ein bisschen ein Fingerspitzengefühl vermitteln. Sie sollen einfach generell wissen, wenn Sie auf den 119.2 kommen, rechnen Sie damit, dass Sie über die verkehrswesentliche Eigenschaft mehr als nur zwei Worte, sondern vielleicht auch zwei Pro- und zwei Kontra-Argumente verlieren können. Soweit waren wir letzte Woche gekommen und was wir dann nicht mehr gemacht haben, wo ich Ihnen aber gesagt habe, das kommt, ist ein kleiner Beispielsfall dazu. Den habe ich zunächst einmal so geschrieben, dass wir ihn machen können, noch ohne, dass wir uns mit der Anfechtung beschäftigt haben, denn ein bisschen das Konzept dieser Vorlesung, das ich ja auch über die Jahre so ein bisschen weiter versucht habe fortzuentwickeln, ist inzwischen auf Bitten meiner Studierenden an der BSP Law School in Berlin so, dass ich dann doch, obwohl ich keine AG bin, sondern eine Vorlesung, immer mal wieder Beispielsfälle einstreue, wo sie einfach in kleiner Weise testen können, ob das, was wir bisher gemacht haben, ob sie das schon irgendwie in Richtung einer Lösung verarbeiten können. Hier ist Ihr Beispielsfall zu den Irrtümern. Wir haben eine Hauptperson, das ist die Asma und die möchte nach Algerien reisen und die bestellt im Online-Shop von Olivia einen Koffer, einen Steckdosenadapter Afrika, das heißt einfach Afrika und eine tabletfähige Mappe mit einem sogenannten Pencil. Also wenn Sie versuchen würden, das aufzuzeichnen, was generell eine gute Idee ist, dann würden Sie sagen, Wir haben in der Käuferrolle eine Person, die heißt A. Wir haben in der Verkäuferrolle eine Person, die heißt O. Wir haben einen Kaufvertrag nach 433 zwischen den beiden Personen und wir haben letztlich, das könnte man jetzt noch irgendwie einzeichnen oder zumindest irgendwie auflisten, damit man es nicht vergisst, wir haben drei Gegenstände, die hier eine Rolle spielen, nämlich erstens Koffer, zweitens Adapter. Sie könnten das auch machen, indem Sie es einfach farbig markieren. Im Text wäre auch in Ordnung. Oder und dann Mappe mit Pencil. Ja, könnte man theoretisch sogar auch als vier Sachen aufmachen und aufmalen. Sie könnten aber, wie gesagt, auch hingehen. Ich mache das gar nicht so häufig, aber Sie können das auch hier mal entsprechend. Der ist wohl ein bisschen zu breit. Oder ich habe es zu breit gemalt. Mal sehen, ob ich das noch anders kann. Hier das Adapter. Ja, so ist besser. Und ein Koffer. Könnten Sie auch so markieren. Hauptsache, Sie exzerpieren das irgendwie aus dem Sachverhalt. Idealerweise sogar in dem ersten Moment, wo Sie das lesen, damit Sie Assoziationen, die Sie beim ersten Lesen haben, nicht sogleich wieder verlieren. So, das ist soweit noch kein Problem. Aber jetzt sehen wir, was das Problem ist. Erstens. Nach der Lieferung fällt Asma auf, dass sie beim Koffer nicht auf die Farbe Anthrazit, sondern auf Schwarz geklickt hat. Hoppla, da kommt also ein schwarzer Koffer an und sie dachte, sie hätte Anthrazit bestellt. Na, sie ahnen, irgendwie ist da eine Erklärung rausgegangen, die nicht so war, wie die Asma wollte. Und sie ahnen natürlich, das könnte jetzt hier irgendwie ein Problem mit Paragraph 119 wahrscheinlich sein. Ich könnte jetzt hier, wenn ich das geschickt geplant hätte, dahinter noch das Problem hinschreiben. Das wird beim dritten ein Problem. Schauen wir mal, wie ich das mit dem Platz hinbekomme. Wichtig ist nur, dass wir auch das irgendwie exzerpieren. Auch da könnten Sie theoretisch hingehen. Ich will jetzt nicht zu viel herumspielen, aber könnten jetzt hier Farbe als ein Problem markieren. Was könnten Sie noch als Problem markieren? Lesen wir weiter. Der Adapter ist wieder erwarten für Ihre Reise gar nicht erforderlich, weil Algerien, wie es tatsächlich auch ist, ich habe das extra recherchiert, als ich diesen Fall gebaut habe, was in Afrika einigermaßen ungewöhnlich ist, aber nicht gänzlich ungewöhnlich, die in Deutschland bekannten Steckertypen verwendet. Also das ist etwas, was es auch in Frankreich gibt, nicht wahr? Die französischen Kolonien haben da ihre Handschrift hinterlassen. Adapter nicht erforderlich. Und darüber hat sich natürlich auch irgendwie geirrt und auch da müssen wir vielleicht über einen Willensmangel nachdenken. Ja, und was gibt's noch? Mit der Mappe ist erstmal auch nicht zufrieden, weil das Material billiger ist. Billiger nicht ist, sondern billiger wirkt als erhofft und weil sich der Pencil nicht als Bleistift, sondern als Digitalstift entpuppt. So, da schreibe ich jetzt, aber wie es mir eigentlich auch irgendwie lieber ist, rechts auch tatsächlich nochmal auf. Adapter, Problem nicht, jetzt wird es hier schon sehr klein, sorry dafür, erforderlich. Und bei der Mappe und Pencil können wir bei der Mappe sagen, wirkt billig. Und bei dem Pencil, ja, wenn Sie das übersetzen würden, aus dem Englischen würden Sie sagen Bleistift, aber es ist ein Digitalstift und vielleicht braucht sie den gar nicht. Also Irrtümer, wohin das Auge schaut. Und so lautet dann auch die Fallfrage, nämlich wie schaut es eigentlich aus mit Irrtümern nach 119 BGB? Da ist jetzt nur gefragt nach einem Irrtum, aber das können natürlich auch mehrere sein. Ganz grundsätzlich diente jetzt dieses Auseinandernehmen dieses sehr, sehr kleinen Sachverhalts von mir aus einem Zweck, nämlich rechnen Sie immer damit, dass was immer der Sachverhalt Ihnen da so ausbreitet, dass das meistens eine gewisse Bedeutung hat und dass, man nennt es das Echo-Prinzip, Sie auch das, was im Sachverhalt steht, irgendwie verarbeiten sollten für Ihre Lösung. Und wenn Sie das verarbeiten, und da sind mehrere Facetten angesprochen, ist es in der Regel so, dass es auch sinnvoll ist, diese Facetten nicht alle miteinander zusammenzubinden, sondern getrennt voneinander abzuarbeiten. Das ist ein Klausurlösungssystem, das Sie eigentlich über Ihr ganzes weiteres Studium bis ins Examen begleiten wird. Sie werden im wahrscheinlich übernächsten Semester zum Beispiel kennenlernen, werden Sie in das Kaufrecht selbst hineinschauen, die 433 folgende, da werden Sie sehen, wir sprechen sehr viel über das sogenannte Mängelrecht, wenn Sie eine Kaufsache bekommen haben und Sie haben kein Problem bei Ihrer Vertragsentscheidung gehabt, sondern die Sache selbst kommt mit einem Problem an. Sie haben etwas bestellt, was mit einem Kratzer ankommt oder so etwas. Dann ist es häufig so, dass der Gegenstand, der da ankommt, mehrere Probleme hat. Also, Sie haben zum Beispiel einen Fernseher bestellt und der ist eben verkratzt. Das ist ein Problem. Aber das zweite Problem ist, dass irgendwie der zum Beispiel, bleiben wir hier in der Welt der Steckdosen, ja, dass der zum Beispiel mit einem amerikanischen Stecker ankommt. Ziemlich abgefahrenes Problem, aber das ist, was mir jetzt gerade live einfällt. Und ein drittes Problem ist, dass er vielleicht eine bestimmte Software nicht aufgespielt hat, die man jetzt eigentlich von einem Fernseher dieser Art erwarten würde. So, wenn der Sachverhalt Ihnen da drei verschiedene Probleme anbietet, dann ist es sinnvoll, dass Sie die nicht alle zusammenbinden und dann gebündelt beurteilen, ob das ein Sachmangel ist, wie Sie nachher im Kaufrecht sagen würden, sondern Sie arbeiten das nacheinander ab und es besteht bei solchen Fällen eine sehr große Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein bis zwei dieser Probleme letztlich juristisch nicht zu beanstanden sind. In der kaufrechtlichen Terminologie würde man sagen, dass sie dann kein Sachmangel sind, dass aber ein bis zwei weitere Probleme, die berichtet sind, tatsächlich doch juristisch zu beanstanden sind. Und jetzt gehe ich mal aus dem Kaufrecht, das Sie noch nicht kennen, wieder heraus, hier zurück in das Willensmängelrecht. Wir haben jetzt letztlich drei bis vier Probleme berichtet, die wir hier ja heraus auseinandergenommen haben. Da würden Sie sagen, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass nicht alle dieser Probleme gleichzeitig auf einen Willensmangel der A hindeuten. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass nicht alle dieser Probleme keinen Willensmangel darstellen, das ist also nicht keins der Probleme, sondern wahrscheinlich ist es irgendwie so 50-50 oder drei sind unproblematisch, ein sind problematisch. Das ist so eine generelle Sache, wie Fallersteller, Klausurersteller ihre Klausuren erstellen. Das sollten sie gewissermaßen klausurstrategisch schon wissen. Und sie ahnen auch, dass es so eine gewisse Klausurbearbeitungsästhetik ist, dass man die Dinge vorzieht, die letztlich kein juristisches Problem sind, um ganz am Ende präsentieren zu können, zack, ich habe doch noch ein juristisches Problem gefunden. Das schauen wir uns jetzt in der Lösungskizze mal an. Sie dürfen aber, wie Sie es auch generell bei meinen Fällen machen sollten, gerne auch hier mal kurz das Video anhalten und sich selbst eine Skizze erarbeiten, für die ich jetzt hier keine Zeit mehr habe, keinen Platz mehr habe, weil ich schon mit anderem vollgekritzelt habe, aber damit Sie selbst auch checken können, wie hätten Sie selbst gemacht. Es genügt, ich wiederhole mich an der Stelle, also nicht, dass Sie jetzt einfach weiterhören, das Video, und bei meiner Lösungskizze, die ich mir natürlich überlegt habe, innerlich nicken, sondern bitte halten Sie an, wenn Sie Jura lernen wollen, halten Sie jetzt an und machen Sie Ihre eigene Lösungskizze und dann können Sie ja 5 Minuten später weiterklicken und dann schauen, ob es passt. Denn gerade aus den Unterschieden zwischen Ihrer Lösungskizze und meiner Lösungskizze werden Sie lernen. Ja, wie würde ich es lösen? Ich blätter es Ihnen einfach mal auf. Ich habe jetzt tatsächlich zwischen drei Problemen unterschieden, wie Sie hier sehen. Wobei ich letztlich 3a und 3b habe, so kommen wir doch zu den vier Problemen und ich versuche das halt irgendwie in dieses Willensmängelrecht, das Sie in der letzten Einheit kennengelernt haben, einzuordnen. Also beginnen wir mal mit dem Koffer. Beim Koffer war es so, dass sie eine Farbe wählen wollte und die andere Farbe geklickt hat. Ist das ein Irrtum in der Erklärung oder ist das ein Irrtum, der die Motivation für den Kauf betrifft? Da kommen Sie relativ klar darauf, dass Sie sagen, es ist ein Irrtum in der Erklärung. Also sind Sie schon mal im Absatz 1 und nicht im Absatz 2 des Paragraphen 119. Also müssen Sie noch feststellen, ist es ein 119 Absatz 1 Alternative 1, der Inhaltsirrtum, oder 2, der Erklärungsirrtum. Und ich hatte Ihnen ja in der letzten Einheit schon geraten dazu, dass Sie vielleicht zunächst mal gedanklich anfangen mit dem Erklärungsirrtum, diesem Verklärungsirrtum, und sich überlegen, ob sich da jemand vielleicht verschrieben oder vertippt oder vergriffen hat. Ja, und genau so ist es doch hier. Die hat sich verklickt. Sie wollte eigentlich auf die eine Farbe klicken, auf Anthrazit, und hat aber auch schwarz geklickt. Das ist also ein relativ klarer Erklärungsirrtum nach 119, 1 Alternative 2. Bitte gewöhnen Sie sich auch da die Sorgfalt an, hier Alternativen genau zu zitieren. Das ist also zu bejahen. Das bedeutet, wir werden zwar nicht weiter nach Anfechtungsmöglichkeiten gefragt, weil wir die heute erst kennenlernen werden, aber Sie wissen an der Stelle, dass Sie könnten das zu einem Ausgangspunkt für eine Anfechtung nehmen. Sie fragen sich vielleicht gleich, ist das, wenn wir das Pendel betrachten zwischen der Käuferin und der Verkäuferin, ist das nicht ein bisschen unfair für die Verkäuferin? Die hat da eigentlich an den Vertrag geglaubt und jetzt sagt jemand ihr, behauptet einfach nachher, er hat sich verklickt. Und deswegen soll dieser Kaufvertrag keinen Bestand haben. Das ist eine gute Intuition, wenn Sie das haben. Zugleich wissen Sie jetzt hier, Ihr juristisches Ergebnis ist ein anderes. Die Lösung dafür ist diejenige, die wir tatsächlich aber erst etwas später kennenlernen werden. Vielleicht kommen wir sogar am Ende der heutigen Einheit noch dazu. Wenn ich das mache, wenn ich meinem Gegenüber den Vertrag aus der Hand schlage und einfach sage, ich habe mich verklickt und das dann auch so war, dann kann womöglich bei der Verkäuferin Olivia in unserem Beispiel ein Schaden entstanden sein. Ja? Sie hat zum Beispiel Versandkosten dafür gehabt, dass sie die Sache zu mir geschickt hat, den schwarzen Koffer, ja, und der muss jetzt irgendwie wieder zurückversendet werden. Und das ist einfach sehr, sehr viel Mühe. Und sie hat vielleicht auch einen Mitarbeiter dafür beschäftigt, dass er die Ware eingepackt hat und so weiter und so fort. Oder die Verpackung ist jetzt aufgerissen, man weiß es nicht. Das sind also Schäden bei ihr entstanden. Diese Schäden werden wir wahrscheinlich zum Ende der heutigen Einheit kennenlernen. Die werde ich der Olivia oder wird Asma der Olivia wohl ersetzen müssen. Dafür gibt es eine Anspruchsgrundlage, die wir dann sehen werden. Also, wenn Sie da jetzt von der Intuition her so ein bisschen gestutzt haben, gedacht haben, das kann eigentlich doch nicht sein, dass man solche Verträge, ohne dass die Verkäuferin was falsch gemacht hat, ihr wieder auf der Hand schlägt, muss man sagen, doch, das deutsche BGB macht das tatsächlich so, um die Willensbildung zu schützen, weil sie einfach sagt, verklicken kann passieren und wir wollen jemanden, der sich verklickt hat, der sich verschrieben hat, nicht an der Erklärung festhalten. Und man löst das dann eben hinten raus über den Schadensersatz. Wir werden einfach an diese Situation später nochmal zurückdenken. Eine andere Frage ist natürlich diejenige, sollte sie das dazu leiten, wann immer sie einen Vertrag bereuen, den sie da irgendwo online geschlossen haben, dass sie im Nachhinein einfach behaupten, sie hätten sich verklickt und sie hätten noch gar nicht den Vertrag schließen wollen oder hätten sie ihn mit einem anderen Inhalt schließen wollen. Das ist gewissermaßen ein Problem für das Rechtsreferendariat. Sie erinnern sich, ich meine, ganz am Anfang hätte ich kurz was dazu gesagt, was wir hier betrachten. Im gesamten Jurastudium ist eigentlich nur das Recht haben und noch nicht das Recht bekommen. Das bedeutet, Sie bekommen fertige Sachverhalte im Klausursachverhalt serviert. Sie müssen sich noch nicht vor dem Referendariat, noch nicht darüber Gedanken machen, ob das überzeugend ist, ob das wirklich so war, sondern Ihnen wird einfach berichtet, A hat sich verklickt, ja. Als Richterin werden Sie später würdigen müssen, ob das tatsächlich überzeugend ist, ja, wenn jemand einfach das vorträgt, dann werden sie sagen, liebe Klägerin A, wenn du dein Geld zurück willst, das musst du unter Beweis stellen. Und dieser Beweis wird ja womöglich misslingen. Es wird vielleicht gar nicht glaubhaft sein, wenn sie vorträgt, dass sie sich da verklickt hat, weil es vielleicht andere Gesichtspunkte gibt, die nahelegen, dass sie einfach nur ihren Vertragsschluss bereut hat. Das ist aber, wie gesagt, eine Frage der Rechtspraxis, des Prozessrechts, der Beweisfähigkeit. Über die müssen sich keine Sorgen machen. Im Moment jedenfalls noch nicht. Sie gehen einfach von dem Sachverhalt so aus, wie er ihnen serviert wird. Das tun wir auch mit Blick auf den zweiten Umstand, der hier ein Problem sein könnte. Das Adapter. Sie erinnern sich, das ist das Steckeradapter Afrika. Das hat jetzt unsere A gekauft. Die Frage ist allerdings, sie erkennt im Nachhinein, sie hätte es nicht gebraucht. Ist das ein Willensmangel, der dazu führen könnte, dass sie ihre Erklärung widerrufen kann? Erste Überlegung, ist es ein Erklärungsirrtum, so wie wir das eben auch überlegt haben, hat sie sich da verklickt oder so etwas, vergriffen? Hätte sie gestutzt, wenn sie jetzt gesehen hätte, was sie da bestellt hat? Nein, sie wusste sehr wohl, dass sie hier das Steckdosenadapter Afrika bestellt, deswegen Erklärungsirrtum, nein. Deswegen muss man auch sagen, Alternative 2, nein. Und allenfalls in Betracht kommt ein Inhaltsirrtum nach 119.1 Alternative 1. Das habe ich hier falsch geschrieben, deswegen muss ich das hier mal dringend korrigieren an dieser Stelle. Also wir erwägen allenfalls kurz den Erklärungsirrtum, das würde ich aber sogar gar nicht mehr hinschreiben in die Klausur und gehe direkt auf den Inhaltsirrtum. Sie erinnern sich, Inhaltsirrtum bedeutet, ich habe einen Fehler im Kopf. Ich verstehe nicht, was das Wort bedeutet, das ich da vor mir habe. Nun könnte man sagen, ja, ist nicht so einfach. Ich habe mit vielen kurzen Abkürzungen geschrieben, andere Ansicht unter Umständen vertretbar. Hier kann man das wahrscheinlich so oder so sehen. Ich argumentiere erstmal pro Inhaltsirrtum. Ich könnte sagen, naja, die hat nicht verstanden, was Steckeradapter Afrika bedeutet. Sie weiß nicht, dass Afrika bedeutet, das ist der Steckeradapter, der in vielen afrikanischen Ländern notwendig ist. Oder dass er bedeutet, wenn du diesen Adapter hast, dann wirst du in ganz Afrika nicht auf Probleme stoßen. Ja? Man könnte das alles in diese Bezeichnung Steckdosenadapter Afrika hineinlesen und darüber hat sie sich geirrt. Und dann könnte man sagen, das ist ein Inhaltsirrtum, weil gewissermaßen diese Bedeutung dieses Wortes Afrika hat sie nicht korrekt erfasst. Man könnte aber auch sagen, naja, also, dieses Wörtchen Afrika, das sagt einfach nur, das wird irgendwo in Afrika oder typischerweise in Afrika benutzt. Das trifft keine erschöpfende Aussage darüber, in welchen konkreten Ländern Afrikas das genannt wird. Das ist eine Norm, die hier in dieser Kurzbezeichnung einfach nicht beantwortet wird, sondern da muss sich halt jeder für sein konkretes Land natürlich mal orientieren, anderweitig außerhalb dieser kleinen Produktbezeichnung, welches Steckdosenadapter erforderlich ist. Es ist einfach nur eins, das so tendenziell in die Ecke Afrika gehört. Und dann wäre es etwas, was nicht in meiner Erklärung liegt oder in der Erklärung der ASMA liegt, sondern was ein Motiv ist, das sie dazu gebracht hat, überhaupt sich diese Steckdosenadapter zu kaufen. Also die Motivation, ich werde wohl einen Adapter brauchen. Das ist eine Motivation, die, ich finde es auch tendenziell überzeugender, eigentlich außerhalb des Erklärten, des Inhalts ihrer Erklärung liegt. Also würde ich den 119.1 Alternative 1 tendenziell ablehnen. Und wenn man ihn ablehnt und sagt, es ist ein Motivationsirrtum, dann würde man eher mal schauen, wie es nach 119 Absatz 2 ausschaut. 119 Absatz 2, wenn Sie es nochmal lesen, Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaft der Sache. Ja, ist es eine verkehrswesentliche Eigenschaft dieses Adapters, dass er in Algerien erforderlich ist? Ich bin mir auch da nicht so sicher. Ja? Ich würde eher sagen, auch da verkehrswesentliche Eigenschaft ist, der ist in Afrika einsetzbar. Oder allenfalls noch, dieser Adapter sichert mich dagegen ab, dass wenn ich aus Deutschland komme, ich irgendwo in Afrika ein Problem habe mit dem Einstecken. Kann man wahrscheinlich aber so oder so sehen. Ja? Ist von mir ein bewusst heikel gebildeter Fall. Sie sehen auch da wieder, es kommt aber nicht darauf an, ja, welche Lösung Sie vertreten, sondern Sie müssen grundsätzlich wissen, was die entsprechenden Willensmängel sind, und dann müssen Sie auch bei schwierigen Fällen halt irgendwie da durchnavigieren und vor allen Dingen nicht zu schnell in eine Richtung galoppieren, sondern sich das einfach von allen Seiten betrachten. Schließlich, drittes Problem, das wir bei der Willensbildung unserer Hauptperson Asthma haben, die Mappe mit dem Pencil. Schauen wir uns das sogar nacheinander an mit 3a und 3b, so wie ich es gesagt hatte. Erstens, die Mappe. Da hatte sie gesagt, sie hatte eigentlich auf ein wertigeres Material gehofft oder wertiger wirkendes Material sogar gehofft. Ist das eine verkehrswesentliche Eigenschaft? Es ist jedenfalls ein Motiv, das ich habe, um diesen Vertrag zu schließen. Das hat nichts mit der Erklärung als solcher zu tun. Ist das Wirken, das wertige Wirken eines Materials, ist das etwas, was diese Sache so anhaftet? Oder ist es zu subjektiv, als dass man sagen könnte, das ist wirklich eine Eigenschaft der Sache? Sie hören heraus, ich würde sagen, dass wie das Material wirkt, das ist sehr stark subjektiv, das kann ich nicht mehr als eine Eigenschaft dieser Mappe bezeichnen, deswegen würde ich sagen, das kann keine verkehrswesentliche Eigenschaft sein. Man kann das wahrscheinlich, wie man sagen würde, mit einigem Begründungsaufwand auch anders sehen, wenn man sagt, naja, das, wie dieses Material wirkt, das ist doch dadurch veranlasst, wie dieses Material ausschaut, wie sich vielleicht anfühlt, und damit ist es schon dann wieder etwas, was näher an auch der physischen Beschaffenheit der Sache dran ist, kann man wahrscheinlich auch argumentieren. Wie sieht es aus wiederum bei dem Pencil? Darunter hatte sich Asthma wohl, der Sachverhalt sagt das nicht so deutlich, aber ich glaube, es klingt ausreichend an, in den dürren Worten, die ich gewählt habe, einen Bleistift vorgestellt, wie auch die wörtliche Übersetzung des englischen Originals wäre. Und was kam, ist ein Digitalstift. Man kann sich jetzt mal fragen, was ist der Sinn? Bin ich doch froh, dass ich einen vielleicht 80 Euro wertvollen Digitalstift bekomme, wenn ich einfach nur einen 80 Cent wertvollen Bleistift erwartet hatte. Aber danach ist jetzt hier nicht gefragt. Es ist jetzt ein Schulfall für ihre Ausbildung. Und wenn die halt runter will aus diesem Vertrag, muss man diesen Willen ernst nehmen. Und wir müssen fragen, ist es ein Willensmangel? Erste Frage wiederum, ist es etwas, was in der Erklärung selbst steckt? Und da würde ich sagen, ja klar, die hat halt dieses Wort Pencil benutzt. Oder hat mit Ja darauf geantwortet, als die Verkäuferin dieses Wort Pencil als Vertragsinhalt vorgeschlagen hat. Dann würde ich wiederum fragen, hat sie sich da verschrieben, vergriffen? Dann müsste sie gestutzt haben, als sie das gelesen haben. Nein, wenn sie die Bestellbestätigung sieht und sieht, ich habe einen Pencil bestellt, würde Asthma sagen, ja, ich habe ja wohl einen Bleistift bestellt. Das heißt, wir haben keinen Erklärungsirrtum, sondern einen Inhaltsirrtum. Das passt auch, denn sie hat ja, wenn man so möchte, auch wenn es ein bisschen harsch klingt, einen Fehler in ihrem Kopf. Sie weiß nicht, was Pencil bedeutet, jedenfalls im kann sehr gut Englisch, ja, aber sie weiß nicht, was im Kontext des Angebots dieser Verkäuferin Olivia bedeutet. Und damit haben wir tatsächlich einen klassischen Inhaltsirrtum. Das war's schon, was dieser Fall von Ihnen wollte. Sie sehen, schön auseinandergezogen in die verschiedenen Facetten. Und Sie haben gesehen, so kann man Willensmängel erörtern, kann an manchen Stellen sagen, nee, das reicht uns nicht, an anderen Stellen sagen, ja, der Willensmangel ist da. Und wenn der dann da ist, dann hatte ich Ihnen schon verraten, dann genügt es natürlich den Betroffenen in der Regel nicht, wenn sie erfahren, aha, das betrachten die Juristen dieser Welt als Willensmangel, sondern wollen sie auch was damit machen. Und was sie damit machen können, heißt Anfechtung. Und da, bei der Anfechtung, werden wir jetzt viele Normen lesen und ich möchte die aber Ihnen direkt einbinden in ein Prüfungsschema. Mit dem werden wir jetzt einige Zeit zubringen. Das ist sehr wichtig, dass Sie dieses Prüfungsschema können. Was ist leicht daran? Was ist schwer daran? Aus meiner Sicht ist vielleicht schwer daran, wir haben Normen, die aus zwei verschiedenen Ecken des BGB-AT kommen. Die erste Ecke haben Sie schon kennengelernt, nämlich die Paragraphen 119 folgende, wie wir sehen werden. Wir haben noch nicht alle Anfechtungsgründe betrachtet. Und die andere Ecke, wenn Sie jetzt mal weiter Ihren Blick schweifen lassen durch das Gesetz, dann sehen Sie, was jetzt danach kommt, nach diesen ganzen Anfechtungsvorschriften bis 124, kommen dann erstmal Formvorschriften, die mit unserer Anfechtung eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Da kann es zum Beispiel sein, dass das Gericht, dass das Gesetz Schriftform oder eine andere vereinbarte Form vorsieht für einen bestimmten Fall. Einen dieser Fälle haben wir bereits betrachtet, nämlich den Immobilienkauf. Das ist der 311b 1.1. Sie erinnern sich noch den Fall der Unterverbriefung. Da wird dann eben hier auf den 128 zurückverwiesen und wir im BGB, APT, haben wir diese allgemeinen Formvorschriften. Dazu kommen wir im Rahmen dieser Vorlesung allerdings erst in 3-4 Wochen. Und vor allen Dingen ist es eben etwas, was mit dem Anfechtungsrecht nichts zu tun hat. Und für uns mit der Anfechtung geht es dann eigentlich erst weiter im Paragraphen, ja, 141, 142 BGB. Das ist das Schwierige an diesem Schema. Aus beiden Ecken, 141 folgende und 119 folgende, müssen wir Vorschriften zusammenlesen. Das Leichte ist, es gibt diese Vorschriften und mehr als diese beiden Ecken im Gesetz, die hier relevant werden, gibt es auch nicht. Sondern wenn Sie das mal grundsätzlich wissen, vielleicht sogar in einem Bundesland, wo Sie sich was ranschreiben dürfen, könnten Sie sich neben den 119 den 142 insbesondere ranschreiben, dann sollte es für Sie absolut im Bereich des Machbaren sein, sich dieses Schema sogar selbstständig zu erarbeiten. Ich finde es nicht so schwer. Sie werden das jetzt auch, gerade wenn Sie im ersten Semester sind, noch ein paar Mal üben und Sie werden so ein bisschen vielleicht das auch auf eine Karteikarte umarbeiten und sonst wird es Ihnen gelingen, da das Wesentlichste zusammenzuführen. Insbesondere deswegen, weil viele Sachverhalte dann tatsächlich auch auf mehrere dieser Punkte ansprechen. Aber insgesamt finde ich, mit diesen Normen in der Hand ist es absolut machbar. Vielleicht zunächst vor der Klammer. Es gibt bestimmte Willensmängel, die wir betrachtet haben, die keine Anfechtung brauchen. Das möchte ich nur, um Missverständnisse zu vermeiden, mal lieber nochmal deutlich sagen. Schauen Sie nochmal in 116, 17, 18 hinein. Da steht jeweils als Rechtsfolge drin, ist nichtig oder ist halt auch manchmal nicht nichtig. Wenn eine Erklärung per se nichtig ist, weil ich sie nach 118 zum Beispiel zum Schein abgegeben habe, oder zum Scherz abgegeben habe, wäre der 118, dann brauche ich keine Anfechtung mehr, um diese Erklärung nichtig zu machen. Die ist bereits, wie man sagt, ipso jure, also aus dem Recht selbst heraus, nichtig. Anfechten brauchen wir nur, wenn wir eine Vorschrift wie die 119 folgende haben, wo dann tatsächlich von Anfechtung auch was drinsteht. Denn schauen Sie sich noch die Rechtsfolge des 119 an. Da steht eben gerade nicht, wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über den Inhalt im Irrtum war, dessen Willenserklärung ist nichtig. Nein, da steht da nicht drin, sondern die Rechtsfolge ist nur, kann die Erklärung anfechten. Was ja in bestimmten Situationen eben auch gerade ganz gut ist, denn dann habe ich ein Wahlrecht. Womöglich will ich ja, obwohl ich einen Willensmangel hatte, das Geschäft aufrechterhalten. Diese Wahlmöglichkeit habe ich bei den 116, 17, 18 nicht. Da kann ich nicht für die Wirksamkeit des Geschäfts optieren. Also ich habe im Scherz gekündigt und kann nicht nachher sagen, ach nee, diese Kündigung soll bestehen bleiben, sondern diese Willenserklärung, die ist einfach weg. Die gab es nicht. Die wird nichtig bedeutet, juristisch non-existent. Ja? Wie mit so einem Tintenkiller ausradiert, man sieht nachher gar nichts mehr. Anders die Anfechtungsgründe, insbesondere denjenigen, den wir kennengelernt haben, der 119, da habe ich als derjenige, der anfechtungsberechtigt ist, die Möglichkeit, aber nicht die Pflicht, diese Anfechtung auszuüben. Man könnte auch sagen, das ist ein Gestaltungsrecht. Ich darf die Rechtslage in meinem Sinne gestalten. Was wir schon kennengelernt haben, ist nun, der erste Prüfungspunkt, nämlich der Anfechtungsgrund. Da wird Ihnen jetzt klar, warum der 119 das so formuliert. Er sagt, der darf anfechten, wer einen solchen Irrtum hatte, dann ist das wohl ein Grund, der mich zur Anfechtung berechtigt. Wir müssen der Vollständigkeit halber gleich dazu sagen, es gibt neben dem 119 und dem 120, der ja damit mehr oder weniger da auch in die gleiche Schublade mit dazugehört, gibt es noch einen weiteren wesentlichen Anfechtungsgrund, den wir noch nicht betrachtet haben, das ist der 123. Der kommt in der nächsten Einheit dran. Früher habe ich erst alle Anfechtungsgründe mit den Studierenden durchgekaut, bevor ich zur Anfechtung gekommen bin. Aber inzwischen möchte ich eigentlich lieber so scheibchenweise vorgehen, ihnen erst etwas, mal so eine Grundlage wie jetzt den 119 präsentieren und dann sie schon direkt in Aktion bringen mit der Anfechtung und Anfechtungsfälle machen. Und dann werden wir in der nächsten Einheit gewissermaßen noch eine weitere Schicht ergänzen und einen zusätzlichen Anfechtungsgrund hineinbauen. Wenn ich getäuscht wurde, wenn ich bedroht wurde und unter dem Eindruck dieser Drohung meine Vertragserklärung abgegeben habe, ist ja klar, da muss ich mich auch von dieser Erklärung lösen können. Deswegen wird Ihnen schon unmittelbar einleuchten, warum es den 123 gibt. Näher besichtigen tun wir den aber nicht. Aber Sie verstehen jetzt, warum der gewissermaßen neben dem 119 als eine weitere Möglichkeit, einen Anfechtungsgrund zu haben, hier in dieser Gliederung Eingang findet. Sie brauchen natürlich nicht beides, sondern es sind zwei Möglichkeiten oder, wenn Sie so wollen, fünf Möglichkeiten. Entweder Inhaltsirrtum oder Erklärungsirrtum oder Eigenschaftsirrtum oder Täuschung oder Drohung. Das sind alles Möglichkeiten, wenn die verwirklicht sind, wenn das der Sachverhalt ist, dann können Sie weiterprüfen. Haben Sie einen Anfechtungsgrund? Wenn Sie den haben, dann brauchen Sie als nächstes eine Anfechtungserklärung. Da müssen Sie jetzt schon hinten reinspringen in den Paragraphen 143. Lesen wir den mal. 143 Absatz 1. Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner. Sie könnten auch sagen, durch Willenserklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner. Also theoretisch können einem da jetzt erneut Willensmängel unterlaufen bei dieser neuerlichen Willenserklärung, mit der ich mich von der ersten Willenserklärung löse. Aber ganz ehrlich, dieser Fall ist mir noch nie untergekommen. Wäre aber theoretisch denkbar. Ganz theoretisch. Merken sollten Sie sich, es ist eine Willenserklärung, es ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, ein einseitiges Rechtsgeschäft. Willenserklärungen sind, wenn Sie so wollen, immer einseitig. Ein einziges Rechtsgeschäft, eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Empfangsbedürftig heißt, die muss nicht nur rausgehen, sondern sie muss auch ankommen. Bei wem muss sie ankommen? Der Anfechtungsgegner. Der steht in dem 143 Absatz 1 direkt schon drin. Den müssen wir also näher bestimmen. Und wer das konkret ist, sagt der Absatz 2 vor allen Dingen. Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag der andere Teil. Bleiben wir da mal daran stehen, weil wir den 123 noch nicht hatten. Der andere Teil heißt die andere Vertragspartei. So waren die Fälle, die wir jetzt bisher hatten. Also nochmal diese Situation Asma versus Olivia. Wenn Sie aus der Rolle der Asma jetzt anfechten wollten, dann müssten Sie natürlich gegenüber der anderen Vertragspartei natürlich diesen Vertrag anfechten. Das wäre dann die Olivia. Das heißt, Sie müssen gegenüber der Olivia eine Willenserklärung absenden, die da lautet, ich möchte anfechten. Wie Sie auch später im Studium immer mal wieder sehen werden, wenn es solche Erklärungen gibt, mit denen wir uns von einem Vertrag wieder lösen, dann ist es immer so, wie auch andere Willenserklärungen, die sind der Auslegung zugänglich und das bedeutet wiederum, Sie müssen nicht die richtigen juristischen Begriffe verwenden. Und das heißt, Sie müssen nicht sagen, ich möchte anfechten oder ich fechte hiermit an, sondern Sie können das auch anders sagen. Und regelmäßigen Klausuren wird das anders gesagt, damit Sie noch die kleine Leistung zeigen dürfen, zu sagen, ich lege das aus und verstehe es juristisch als eine Anfechtungserklärung. Es könnte also zum Beispiel sein, dass unsere Asma zu Olivia hingeht und sagt, ich möchte an dem Geschäft nicht festhalten oder ich möchte das Geschäft stornieren, weil ich mich da einfach verklickt habe. Oder ich möchte, dass das Geschäft ungültig ist. Ja, Sie können sich 100 Sachen überlegen, die Laien in dieser Situation sagen dürften. Und Sie legen das aus und sagen, naja, wir haben hier eine Anfechtungssituation mit einem Anfechtungsgrund, dann wird es sinnvoll sein, das auszulegen als eine Anfechtungserklärung. Am Wortlaut ist nicht zu haften, ist so eine Standardfloskel, die da immer wieder Erwähnung findet. Ja, Sie könnten den 143 noch weiterlesen. Da sehen Sie etwas über einseitige Rechtsgeschäfte, zum Beispiel jetzt so eine Kündigung, wie wir sie in einem arbeitsrechtlichen Fall gesehen hätten. Das wäre ein einseitiges Rechtsgeschäft. Das ist dann etwas, wo Sie nicht die andere Vertragspartei unbedingt haben. Ja, auch im Arbeitsvertrag haben Sie natürlich einen Arbeitgeber, aber sonst hätten Sie da einfach die Person, die das empfangen muss als Anfechtungsgegner. Das ist also die Person, die dieses einseitige Rechtsgeschäft gegen sich gelten lassen muss. Da würden Sie nicht drüber zweifeln. Auch diese Fälle sind extrem selten. Wichtiger als jetzt die Absätze 3 und 4 des 143 noch komplett durchzulesen, ist es mir, dass Sie sich bitte hinter die Ohren schreiben, dass Sie den 143 1 und insbesondere Absatz 2 auch in der Klausur zitieren. Natürlich ist das klar beim Vertrag in unserer Situation, dass es jetzt die Olivia ist, dass es die Verkäuferin ist, der gegenüber ich den Vertrag anfechte, dass ich diejenige ist, die auch meine Anfechtungsklärung erhalten muss. Aber wichtig ist, es gibt dafür eine Norm. Und wenn es für etwas in Jura eine Norm gibt, dann lieben Ihre Korrektoren Sie dafür, dass Sie diese Norm zitieren. Also das gibt denn Ihnen einen, vielleicht sogar in der Erstsemesterklausur einen halben Punkt, diesen völlig banalen 143 Absatz 2 hinzuschreiben. Dann tun Sie das bitte auch. Und sagen Sie nicht nur allgemein, hat die Anfechtung erklärt oder hat nach 143 die Anfechtung erklärt, sondern schreiben Sie wirklich, die Erklärung steht im 143 Absatz 1 drin und auch mit der anderen Vertragspartei war nach 143 Absatz 2 auch der richtige Anfechtungsgegner ausgewählt. Sie müssen das, und das mag ich schon erwähnt haben, nicht im Gutachtenstil wählen. Also Sie müssen da in aller Regel jetzt in unserem Beispiel nicht sagen, womöglich ist Olivia die richtige Anfechtungsgegnerin. Richtiger Anfechtungsgegner nach 143 Absatz 2 ist bei einem Vertrag der andere Teil. Im vorliegenden Fall ist Olivia aus der Warte der ASMA der andere Teil. Also ist Olivia die richtige Anspruchsgegnerin. Das wäre der klassische Vierschritt eines Gutachtenstils. Also das ist aber hier völlig drüber. Ja? Das ist völlig viel zu viel. In solchen Situationen, weil das unproblematisch ist, ist es nicht verzichtbar, die Norm zu zitieren, 143.2, und einen Satz dazu zu schreiben, aber Sie dürfen es und sollten es bei diesem Satz auch belassen. Feststellungsstil nennt man das, wenn es eben nicht der Gutachtenstil ist. Sie sagen es einfach, stellen es fest und müssen es, wenn es unproblematisch ist, nicht weiter begründen. Es gibt Schemata, die Sie vielleicht sehen werden, wenn Sie auch woanders mal nachschauen, in Lehrbüchern oder Skripten, die diesen Punkt Anfechtungserklärung und richtige Anfechtungsgegner auseinanderziehen. Ja, das kann man so oder so machen, es wäre nicht falsch, jetzt hier als Arabisch drittens nochmal richtige Anfechtungsgegner zu schreiben. Was ist dann der nächste Punkt? Anfechtungsfrist. Jetzt müssen wir wieder zurückspringen aus den 140ern in die 120er. Bei der Anfechtungsfrist muss man unterscheiden zwischen den beiden Anfechtungsparagraphen, deren einen wir uns schon angeschaut haben, 119, deren anderen wir uns in der nächsten Einheit anschauen, 123. Es gibt für beide eigene Fristen. Ich sag's mal relativ kurz. Wer andere täuscht oder bedroht, ja, als dann Anfechtungsgegner, der hat eine lange Anfechtungsfrist und nichts Besseres verdient. Deswegen gibt es in 124 für diese Täuschung und Drohungsfälle eine sehr, sehr lange Frist. Wenn Sie da reinschauen, sehen Sie Jahresfrist. Das steht zwar nur binnen Jahresfrist, das ist aber vergleichsweise lange Frist und die beginnt auch erst zu laufen, wenn ich weiß, dass ich getäuscht worden bin. Hingegen, in den Fällen des 119 sagen wir, naja, wenn ich da unserer Senderin der Nachricht schon eine Anfechtungsmöglichkeit zugestehe und ihr das Pendel schon zu ihren Gunsten ausschlagen lasse, ja, und damit die Erklärungsempfängerin in die Pflicht nehme, obwohl sie vielleicht sogar auf den Bestand der Erklärung vertraut hatte, ja, dann muss aber bitte unsere anfechtende Person sich ziemlich beeilen, und das steht im 121 drin, lesen wir den mal. Das ist die Anfechtungsfrist, die gilt für alle Irrtümer des Paragraphen 119. In diesen Fällen muss die Anfechtung ohne schuldhaftes Zögern, also unverzüglich erfolgen, und unverzüglich wonach? Nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Die einem Abwesenden gegenüber erfolgte Anfechtung, also zum Beispiel per E-Mail oder Brief, gilt zumindest als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich abgesendet worden ist. Und wenn ich nie vom Anfechtungsgrund erfahre, Absatz 2, dann nach 10 Jahren ist mein Anfechtungsrecht so oder so tot. Aber das sind Sonderfälle. Der Standardfall steht in 121 Absatz 1, Satz 1 drin. Und wenn man sich etwas unterstreichen dürfte, würde man sich dieses unverzüglich oder unschuldhafte Zögern dort unterstreichen. Das ist eine Legaldefinition, ja, also das Wort unverzüglich, wie immer bei Klammer zu setzen, wird definiert als ohne schuldhaftes Zögern. Schuld ist ein großes Wort, ja, was hat man schon verschuldet? Hätte man anders können, so muss man hier argumentieren. Vor allen Dingen aber ist es sinnvoll, dass Sie ein Judiz dafür entwickeln, was so eine typische Zeitdauer ist, die, jetzt habe ich zu lang, jetzt bin ich wieder da mit meinem Bild. Was ist so eine typische Zeitdauer ist, wo man sagt, das ist noch unverzüglich. Und was so typische Zeitdauern dafür sind, wo man sagen würde, nein, das ist jetzt zu viel des Guten. Können Sie sich auch überlegen, kurz das Video anhalten, sich überlegen, was würden Sie sagen. Also ich kann Ihnen sagen, hier ist schnelle Reaktion tatsächlich verlangt. Es ist ansonsten, werden Sie insbesondere im nächsten Semester und übernächsten Semester, werden Sie viele Situationen sehen, wo man auf Probleme reagieren muss, wo Fristen gesetzt werden. Und bei Fristen, die man setzen muss, um anderen, damit andere was tun, da sind regelmäßig so 2-3 Wochen abzuwarten. Hier im Anfechtungsrecht muss es deutlich schneller gehen. Unverzüglich heißt, binnen Stunden reagiert, absolut in Ordnung. Binnen 2 Tagen reagiert, auch noch in Ordnung. Binnen 2 Wochen reagiert, sicherlich nicht mehr in Ordnung. Binnen einer Woche reagiert, wahrscheinlich auch nicht mehr in Ordnung. Also da geht es wirklich darum, möglichst nur einen Werktag vielleicht verstreichen zu lassen, sich das kurz zu überlegen, vielleicht eine Nacht drüber zu schlafen, aber alles, was über 2 bis 3 Tage, sagt man, hinausgeht, ist nicht mehr unverzüglich. Denn man sagt, also wenn ich mich verklickt habe und jetzt tatsächlich jemandem anders den Vertrag, den Pakt, der eigentlich einzuhalten wäre, wieder aus der Hand schlage, dann muss ich ihn wirklich ganz, ganz schnell informieren, weil ich ihn eben da aus der eigentlich geglaubten Vertrauenssituation wieder heraushole. Muss man also aufpassen. Auch dazu werden also viele BGB-AT-Fälle, auch Klausurfälle, etwas berichten, wann das dann passiert ist, wann jemand das gemerkt hat, dass er diesen Anfechtungsgrund hat und wie lange er dann hat Zeit verstreichen lassen. Merken Sie sich mal 2 bis 3 Tage für das unverzüglich. Das ist so als Richtgröße gar nicht schlecht. Dann gibt es noch einen Sonderpunkt, Arabisch viertens, den ich hier in Klammern gesetzt habe. In Klammern deswegen, weil ich ihn in einer Klausur nur dann in die Prüfung aufnehmen würde, wenn es Anlass gibt, dazu etwas zu sagen. Sonst würde ich ihn einfach nicht erwähnen und ganz weglassen. Es ist nämlich ein Sonderfall, der wird nur sehr selten vorkommen. Ich sag mal, eher so 2% aller Anfechtungsfälle maximal. Da müsste schon ein Fall explizit darauf hingeschrieben sein. Das kann natürlich passieren, ja, dass man in der Erstsemesterklausur sagt, naja, wir machen hier jetzt mal Standard-Anfechtungsschema, das werden die meisten noch mitkommen. Und jetzt machen wir noch mal einen kleinen Winkelzug ganz am Ende herein. Da sehen wir, ob jemand auch wirklich die deutlich 2-stellige Anzahl von Punkten verdient hat. Und da eignet sich jetzt dieser Punkt in besonderer Weise. Die Hausnummer dafür ist wieder eine, die wir jetzt nach hinten verorten müssen, nämlich der Paragraph 144. Und den lesen wir einfach mal zusammen. Die Ratio ist dann sofort sonnenklar. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anfechtbare Rechtsgeschäft von dem Anfechtungsberechtigten bestätigt wird. Und diese Bestätigung, sagt der Absatz 2, bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form. Was ist wohl die Ratio dahinter? Könnte man sie auch in der mündlichen Prüfung, sogar im Staatsexamen mal fragen. Sollten sie aber in der Lage sein zu beantworten. Naja, wenn ich das Recht habe, mich vom Vertrag zu lösen. Und dann sage ich aber, obwohl ich dieses Wahlrecht habe, sage ich, ich möchte an dem Vertrag festhalten. Dann habe ich mir gewissermaßen mein Anfechtungsrecht verschenkt. Also wenn ich weiß, dass ich mich verklickt habe und ich spreche dann mit der Verkäuferin Olivia, weil es vielleicht kein riesen Webshop ist, mit dem man nicht sprechen kann, sondern es ist eine persönliche Verkäuferin vor Ort in meinem kleinen Dorf, in dem ich lebe, die mir das verkauft hat. Und dann sage ich, ja, Mensch, ich habe mal damals irgendwie diesen grauen Koffer gekauft, dann ist irgendwie aber der schwarze, den hast du mir zugeschickt. Ja, jetzt habe ich aber irgendwie mit schwarz, habe ich mich irgendwie so mit angefreundet, ist jetzt so, den behalte ich, ja. Spätestens mit diesen Worten, den behalte ich, habe ich gesagt, dieses Rechtsgeschäft, das wir damals hatten, ist bestätigt. Sogar in Kenntnis des Mangels, nicht des Mangels, ist ein falsches Wort, in Kenntnis meines Irrtums, den ich beim Vertragsschluss eigentlich, dem ich erlegen bin. Dann spätestens, ja, darf erst recht die andere Vertragsseite darauf vertrauen, dass ich dieses Geschäft nicht im Nachhinein wieder stornieren werde und wieder anfechten werde. Passiert relativ selten, aber wenn ich mich dann doch jetzt anders besönne, wenn ich also sagen würde, ich habe dieses Gespräch gehabt, ich habe der Olivia gesagt, okay, ja, ist schwarz geliefert morgen, sei es wie es ist, und dann komme ich eine Woche später nochmal hin und sage, ach nee, ich habe es mir doch überlegt, ich hatte ja damals eigentlich was anders gewollt, ich möchte doch nochmal raus, ja, dann würde der 144 greifen und würde unsere Asma die Anfechtung verwehren. Und hinten raus, Rechtsfolge 142. Lesen Sie den mal, das ist häufig die Eingangsvorschrift, wie wir gleich sehen werden, für die Anfechtung und ist mit die wichtigste Vorschrift. Die sollten Sie unbedingt erwähnen. Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es von Anfang an als nichtig anzusehen. Den Absatz 2 brauchen Sie erst später in Ihrem Studium. Das ist die Rechtsfolge, die Sie eigentlich schon kennen aus den 116, 17, 18. Nur in 116, 17, 18 beim Vorbehalt, beim durchschauten Vorbehalt, muss man sagen, 116, Satz 2, bei der Scherzerklärung 118 sowie beim Scheingeschäft, da hatten wir diese ipso iure Rechtsfolge. Da hatten wir die Nichtigkeit, die schon direkt da ist, für die ich nicht mehr optieren muss. Der 142 sagt, erst dann, wenn ich optiere für die Nichtigkeit, dann habe ich die Nichtigkeit. Und was man sich jetzt vielleicht noch hinter die Ohren schreiben sollte oder vielleicht unterstreichen darf, sind die Wörter von Anfang an als nichtig. Dieses von Anfang an, das hat eine lateinische Übersetzung, die Sie auch als Nicht-Lateiner kennen sollten, nämlich extunc. Ich habe sie Ihnen unten hingeschrieben. Können Sie nochmal unterstreichen. Weil es mir einfach gestrippte Menschen so viel Freude macht, auf die weiße Farbe zu wechseln und hier mal auf grauem Hintergrund etwas zu unterstreichen. Extunc heißt aus damals. Wenn Sie Latein hatten, können Sie das vielleicht sogar noch übersetzen. Aus damals heißt von Anfang an. Das ist das, was im 142 drinsteht. Aber die meisten Juristinnen und Juristen haben gelernt, das Latein zu lieben, wenn sie es nicht aus der Schule schon geliebt haben. Und dann haben sie sich das reingeprügelt. Und deswegen, ihre Prüferinnen und Prüfer kennen diesen Begriff. Und sie sollten ihn auch kennen und dürfen ihn auch anwenden. Die Extunc-Wirkung der Anfechtung. Das ist nicht selbstverständlich, dieses von Anfang an. Es gibt später, werden Sie es kennenlernen, im nächsten Semester, dann auch Situationen, wo man sagt, ein Vertrag ist ja ursprünglich geschlossen worden und dann beende ich ihn. Nehmen Sie die Situation, die Sie schon jetzt als Beispiel kennengelernt hatten aus der Scherzerklärung, nämlich das Arbeitsverhältnis, das ich kündige. Stellen Sie sich mal vor, was wäre, wenn Sie, oder Ihr Mietverhältnis, das Sie kündigen, wenn Sie einen solchen Vertrag, einen Arbeitsvertrag oder einen Mietvertrag kündigen und das hätte Extunc-Wirkung, das hätte also Wirkung von Anfang an, dann würde das ja dazu führen, dass Sie allen Lohn, den Sie jemals in Ihren 7 Jahren Arbeit für diese Arbeitgeberin bekommen haben, dass Sie den wieder zurückzahlen müssten, weil von Anfang an Ihr Vertrag als wirkungslos betrachtet würde. Oder es wäre schon blöd für Ihre Vermieterin, wenn Ihre Kündigung eine Extunc-Wirkung hätte, dann würde sie alle Miete wieder an Sie herausgeben müssen, die sie jemals gezahlt hätte. Also das passt nicht für solche Kündigungssituationen in sogenannten Dauerschuldverhältnissen, wie die Miete oder eben auch der Arbeitsvertrag einer ist. Aber hier bei der Anfechtung, da geht es darum, dass wir ein fundamentales Problem, das direkt an der Pforte, am Eingang des Vertrages entstanden ist, dass wir das beheben wollen. Deswegen sagt die Anfechtung, nein, diesen Vertrag, den killen wir von Anfang an mit dieser Extunc-Wirkung. Und das bedeutet in der Konsequenz, damit werden wir uns auch nochmal näher beschäftigen, das bedeutet in der Konsequenz, dass tatsächlich alles, was auf diesen Vertrag bisher hin passiert ist, wieder rückabgewickelt werden muss. Das bedeutet, wenn Olivia der Asma den schwarzen Koffer zugeschickt hat, dann beseitigt der 142 Absatz 1 die rechtliche Grundlage für diese Zusendung, nämlich den Kaufvertrag. Der ist halt mit der Willenserklärung der Asma ist der Kaufvertrag extunk, nichtig und unwirksam. Und das wiederum bedeutet, der Koffer, der schwarze Koffer, muss zurück von Asma zu Olivia. Und wenn Asma das Geld aber für den Koffer, ich weiß nicht, was Koffer kosten, sie werden ja immer teurer, gezahlt hat, sagen, lassen wir ihn 200 Euro kosten, dann muss diese 200 Euro auch von Olivia wieder zurück zu Asma wandern. Das ist Konsequenz, diese Extunk-Wirkung. Das wäre anders, wenn wir eine sogenannte Ex-Nunc-Wirkung hätten. Das, was ich Ihnen eben für die Miete, die Kündigung eines Mietvertrages oder die Kündigung des Arbeitsverhältnisses beschrieben habe, wäre eine Ex-Nunc-Wirkung. Nunc ist ebenfalls Latein und heißt jetzt, also aus jetzt, nur von jetzt an wird ein bestimmter Vertrag invalidiert, unwirksam gestellt. Da gäbe es keine solche Rückabwicklung. Aber hier bei der Anfechtung eben von Anfang an, von der Pike auf, alles, was auf diesen Vertrag hin passiert ist, muss wieder auf Null zurück. Letzter Punkt an der Stelle. Es gibt manchmal Situationen, wo Leute sagen, ich habe damals schon mal angefochten, aber ich fechte jetzt sicherheitshalber nochmal an, mir ist noch ein Grund eingefallen. Oder sie sagen, ich denke eigentlich, dass meine Willenserklärung schon nichtig war, zum Beispiel nach 116, 17, 18 oder, das werden wir später noch sehen, wenn ich voll besoffen war in dem Moment, wo ich diese Willenserklärung abgegeben habe. Eine Frage der sogenannten Geschäftsfähigkeit, die ich, weil es so eine ziemliche Verkomplizierung noch ist, die ich Ihnen noch für einen späteren Zeitpunkt vorbehalten habe. Wenn ich eine Willenserklärung abgebe, ist diese Willenserklärung wie bei 116 Satz 2 und 118 und 117 nichtig. So, jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, sicherheitshalber, weil ich nicht weiß, ob die Richterin das anerkennen wird, dass ich da voll besoffen war oder dass ich das zum Scherz gesagt habe, trotzdem nochmal einfach drauf anzufechten. Und da gibt es eine Theorie, die man dazu immer zitiert, weil ein Jurist namens Kipp, die erfunden hat, heißt sie die Kippsche Lehre. Und sie heißt die Kippsche Lehre von der Doppelwirkung im Recht. Und die sagt im Kern etwas, was man auch in vielleicht 8% aller BGB-AT-Klausuren abprüft, nämlich man kann auch nichtige Erklärungen anfechten. An sich ist das ja ein Quatsch, wenn schon rechtswirksam angefochten ist oder es gar keine Anfechtung brauchte, sondern als Scherzerklärung die Erklärung sowieso schon nichtig ist, was soll ich dann noch anfechten? Ja, wo nichts ist, gibt es auch nichts anzufechten. Aber man anerkennt hier, also der Kipp hat gewissermaßen nur Zustimmung gefunden, man anerkennt hier, dass letztlich faktisch doch Rechtsunsicherheit darüber herrscht, ob eine Richterin die den ersten Nichtigkeitsgrund anerkennen wird. Und deswegen sagt man, man kann dann auch nochmal drauf anfechten, da hat man halt eine doppelte Anfechtung. Der Begriff der Doppelwirkung im Recht ist nicht so ganz aus sich selbst heraus verständlich, deswegen habe ich es so deutlich erklärt. Ja, was ich dann mit Ihnen machen würde, wäre dieses Wissen, das so geballt in diesem einen Schema steckt, mit Ihnen gerne nochmal an einem weiteren Fall durchdeklinieren. Hier ist er. Bei der feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Bekannten verspricht Cosima der Ur-Berlinerin Doreen mit einem Augenzwinkern, ihr 10.000 Euro zu zahlen, wenn sie ihr eine Wohnung in Marzahn vermittele. Das kann ich wiederum versuchen, in eine Zeichnung umzusetzen. Wir haben hier die Hauptpersonen C und D. Und wir haben jetzt mal, damit es nicht immer ein Kaufvertrag ist, mal einen Maklervertrag, der steht auch hinten im BGB drin. Aber damit halte ich Sie jetzt gar nicht auf. Die Vorschriften brauchen Sie hier nicht. Ich will Ihnen nur damit demonstrieren, dass man natürlich, wer im BGB-AT Vertragstyp unabhängig sprechen. Wir nehmen zwar regelmäßig Kaufverträge hier als Beispiele, aber es können auch andere Verträge sein, denn diese Anfechtungsregeln, die gelten wie das ganze BGB-AT für alle Arten von Verträgen. Die lernen Sie nur nach Ihren Typen her erst später kennen, aber der Maklervertrag, der ist schnell verstanden, deswegen habe ich den jetzt hier mal hergenommen. Das ist also auch ein schuldrechtlicher Vertrag zwischen C und D. Das wissen Sie, so ein Maklervertrag, der vermittelt die Maklerin, in unserem Fall D. Dazu Ausschau zu halten nach einer Wohnung und C ist die Wohnungssuchende und die hätte 10.000 Euro zu zahlen, wenn denn diese Vermittlung glücken würde. Ich schreibe einfach mal sicherheitshalber die 10.000 Euro nochmal drunter. Eine Woche später treffen sich C und D erneut. Doreen erwähnt dabei, sie habe schon eine Wohnung im Blick und überlege sich gerade, was sie mit den 10.000 Euro machen werde. Also D ist schon voll in Aktion und freut sich schon auf die Umsetzung dieses Vertrages, aber C fällt aus allen Wolken, denn sie hat gar nicht damit gerechnet, dass Doreen ihr Versprechen tatsächlich ernst nehmen könnte. Also die hat das nicht ernst gemeint, heißt das. Da könnten sie jetzt auch noch Bezug nehmen auf die feuchtfröhliche Geburtstagsfeier und könnten sagen, und diesen, ich versuche den Sachverhalt halt immer relativ kurz zu machen, vielleicht kürzer, als in ihrer Klausur dann geschrieben wäre, damit er jetzt hier nicht ausufert und damit er auch auf eine Seite passt. Wenn Sie das jetzt sehen vor dem Hintergrund der feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier, dann wäre es Ihnen, glaube ich, irgendwie plausibel, dass die C denkt, mein Gott, wir haben da irgendwie so ein bisschen gejuckst, hatten wahrscheinlich beide schon einen im Kahn und dann habe ich das halt gesagt, hey, du kriegst halt 10.000 Euro und wollte damit aber nicht 10.000 Euro versprechen aus der Rolle der C, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, es ist so super schwierig hier in Berlin eine schöne Wohnung zu finden, ja, ich gäbe alles Geld der Welt, ja, jetzt hat sie nicht alles Geld der Welt versprochen, da wäre klar, dass sie das nicht geben würde. Das wäre eine völlig offensichtliche Scherzerklärung, wenn man das, oder sogar ein durchschauter Vorbehalt nach 116 Satz 2. Hier ist es ein bisschen weniger offen, der Scherz, aber es ist trotzdem, sagen wir mal, eine Situation, wo eine nicht ernst gemeinte, ohne Rechtsbindungswillen abgegebene Erklärung, wo die jedenfalls sehr, sehr plausibel erscheint. Also das deutet Ihnen schon an, dass C sich womöglich berufen wird. Das würde ich jetzt hier direkt auch mal einzeichnen auf den 118. Ja, schreibe ich einfach mal da drüber, weil man nicht weiß, ob es vielleicht daran nachher scheitert. Jetzt geht's weiter. Erneut eine Woche später leitet Doreen Cosima tatsächlich ein Wohnungsangebot weiter. Also die macht weiter, die D will am Vertrag festhalten. Und Cosima stellt postwendend klar, dass sie dafür kein Geld zahlen werde. Sie sagt jetzt nochmal, sie habe das nicht ernst gemeint. Und, das spielt nochmal auf den 118 an, und sie sagt, sie habe gedacht, dass Doreen Maklerin sei und ihr nicht einfach Anzeigen von ImmoScout weiterleite. So, hierfür gilt jetzt natürlich, wir bekommen noch ein weiteres Sachverhaltsdetail serviert, nach dem habe ich nicht ernst gemeint und das müssen Sie irgendwie nochmal verarbeiten. Ja? Dafür müssen Sie ein Echo finden. Jetzt wissen Sie, die C will raus aus dem Vertrag. Sie wissen natürlich auch, dass wir Anfechtungsrecht gemacht haben. Und Sie wissen, 123 haben wir noch nicht gemacht. Ja, das wäre ein bisschen schwieriger in der echten Klausur. Also überlegen Sie jetzt vielleicht mal in Richtung 119. Wo könnte da ein Fehler liegen, wenn unsere C sagt, sie hat gedacht, dass die Doreen Maklerin sei und ihr nicht einfach Anzeigen von ImmoScout weiterleite? 119 Absatz 1 Alternative 2 hat sich da versprochen. Vielleicht schwierig. Inhaltsirrtum bei der Dienstleistung als solcher, dass da hat sie vielleicht gedacht, mit ihrer Erklärung zum Ausdruck gebracht, es solle professionell gemakelt werden und das wurde es dann am Ende nicht. Auch wahrscheinlich ein ziemlicher Begründungsaufwand, den sie treiben müssten. 119 Absatz 2, dann vielleicht schon am ehesten. Eigenschaften der Person, die jetzt diesen Vertrag ausführt, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Also am ehesten würde ich jetzt hier nochmal hinschreiben, 119.2. Was würden Sie vielleicht noch assoziieren, wenn Sie diesen Fall so sehen an Problemen? Da können Sie kurz das Video anhalten. Und wenn Sie es dann wieder angemacht haben oder nicht angehalten haben, dann deute ich Ihnen auch direkt schon an, naja, wenn wir hier zwei Unwirksamkeitsgründe haben, haben wir eigentlich genau das, was ich eben angesprochen habe, mit dieser doppelten Anfechtung. Wir haben mit 118, wenn er denn durchgreift, tatsächlich einen Nichtigkeitsgrund und dann kann ich noch drauf anfechten. Oder ich kann die Frage stellen, ob ich das kann und mit dieser Kippschen Lehre von Doppelwirkung und Recht wäre das möglich. So, schauen wir uns an. Sie gerne wiederum angehalten, in welche Art von Lösungsskizze Sie das überführen würden. Sie können auch gerne in die Kommentare zu diesem YouTube-Video mal posten, warum es sich bei Ihnen bewährt hat oder wie Sie Ihren inneren Schweinehund überwunden haben. hier nicht direkt das Video weiterlaufen zu lassen, sondern wie es sich für sie ausgezahlt hat, tatsächlich anzuhalten und die eigene Lösungsskizze zu machen, ja? Damit es nicht bei meinen dürren Worten bleibt, sondern damit jetzt aus der Community auch noch ein bisschen Zuspruch für diejenigen von Ihnen erfolgt, die sich gerade noch fragen, ob sie tatsächlich diese aufwendige Sache mit dem Selbstskizzieren machen sollten. Also, hier ist meine Lösungsskizze. Ich schicke erstmal voraus eine Willenserklärung der C zum Abschluss eines Maklervertrags ist grundsätzlich da. Okay. Dann kommt das erste Problem. Habe ich da eigentlich 116 hingeschrieben? 118. Ja, ich habe sogar hier noch einen Umweg gemacht, den ich jetzt selbst beim Assoziieren, beim Schnell-Live-Assoziieren hier gar nicht mehr gesehen habe. Ich habe sogar vor dem 118 habe ich noch den 116 Satz 2 gebracht. Muss man wahrscheinlich nicht, sage ich jetzt rechtfertigen für meine fehlende Assoziation eben, aber Sie sehen, man kann das einbauen in die Skizze. Man könnte also zunächst mal sagen, das ist eine Art Vorbehalt, die jetzt die C hier hat und hätte die D diesen Vorbehalt durchschaut, dann wäre die Erklärung schon nichtig nach 116 Satz 2, aber sie hat ihn jedenfalls nicht durchschaut, deswegen keine Nichtigkeit dieser Erklärung nach 116 Satz 2. So kommen wir dann aber jedenfalls zum 118 und ja, ist jetzt eine Frage, wie man den Sachverhalt versteht. Ich denke, sprechen gute Gründe dafür, ihn so auszulegen, dass tatsächlich das von Seiten der C als Scherz gemeint war. Und wenn Sie den 118 lesen, dann sehen Sie, es kommt jetzt da auch nicht so, im Unterschied zu 116 Satz 2, nicht darauf an, ob die Erklärungsempfängerin diesen Scherz hätte verstehen können, sondern es ist wirklich nur geschaut auf die erklärende Person, wenn die ihrerseits erwartet hat, dass der Mangel der Ernstlichkeit, dass das Spaßhafte wird, das nicht verkannt werde, dann genügt das schon auf, um 118 zu bejahen. Und ich glaube, das kann man nach dem Sachverhalt, so wie er gegeben ist, nicht verneinen. Das heißt, wir würden mal sagen, hier ist der ist die Willenserklärung, der C schon mal weg, sie ist nichtig, sie ist juristisch nicht da und dann ist der Maklervertrag auch schon gekippt. Die Fallfrage war ja gewesen, haben Sie einen Maklervertrag geschlossen? Also eigentlich können wir die jetzt schon beantworten, na, der Maklervertrag ist weg. Aber wir wissen, wir haben einen Teil des Sachverhalts noch nicht ausgeweitet und wir wissen, Kippsche Lehre von der Doppelwirkung im Recht. Es gibt dann eben doch noch das Draufanfechten sicherheitshalber und weil das eben angedeutet ist im Sachverhalt, machen wir das eben gerade hier auch noch unter Römisch viertens. Ist denn die Willenserklärung zusätzlich nichtig nach 142.1 BGB? Hier sehen Sie, ich hatte zwar in meinem Prüfungsschema, und nicht nur ich, sondern machen andere auch, die Rechtsfolge der Anfechtung ganz nach hinten gestellt. Trotzdem, in vielen anderen Fällen auch, nehmen Sie die Rechtsfolge nicht nur in das Ergebnis oder in den letzten Niederungspunkten mit rein, sondern auch ganz am Anfang in den Obersatz mit rein. Sie würden also hier 142 Absatz 1 in den ersten Satz zu Römisch viertens reinschreiben. Sie würden schreiben, es könnte sein, dass die Willenserklärung der C zusätzlich nichtig ist nach 142 Absatz 1 BGB. Dann würden Sie vielleicht sagen, erstens, so habe ich es ja auch hingeschrieben, arabisch erstens darunter, man könnte daran zweifeln, ob eine bereits nichtige Willenserklärung nochmal zusätzlich angefochten werden kann, aber es gibt manchmal in der Rechtspraxis Bedenken, ob der erste Nichtigkeitsgrund greift, deswegen schon diesem Bedürfnis entspricht es und die Kippsche Lehre von der Doppelwirkung im Recht, die dürften Sie sogar als solche auswendig gelernt gewissermaßen zitieren, bestätigt es aus, dass sowas grundsätzlich möglich ist. Ja, damit bin ich jetzt von meinem eigenen Schema abgewichen, das den Kipp ganz nach hinten gestellt hat. Wäre auch möglich, ja, dass Sie den Kipp erst ganz hinten erwähnen. Sie sehen hier, man kann es auch anders machen, ja. Hauptsache, die Punkte sind alle drin. Die dann allerdings folgende Reihenfolge, Grund, Erklärung, Frist hat sich eigentlich ja solche bewährt. Schauen wir uns das an. Anfechtungsgrund. Wir hatten in unserer Schnellsubstitution eben schon gesehen, 119.1 wird schwierig. Allenfalls 119 Absatz 2 Eigenschaftsirrtum. Wir müssten dann also sagen, sie hat C ist davon ausgegangen, dass sie hier eine Profimaklerin vor sich hat, die auch vielleicht eine eigene Kundenkartei hat und die einem Dinge vermittelt, die man nicht auch einfach googeln oder über ImmoScout auffinden kann. Wenn man so argumentiert, kann man einen Eigentum über verkehrswesentliche Eigenschaften der Person, die hier den Vertrag schließt, nämlich der D, durchaus bejahen. Man kann das natürlich auch anders sehen, deswegen habe ich andere Ansicht gut vertretbar hingeschrieben. Man könnte auch sagen, es kommt ja nicht so sehr auf die Person, sondern auf den Erfolg an. Der Maklervertrag, da wird das Geld, die Geldzahlungspflicht, da ist ausgelöst, wenn tatsächlich auch ein Erfolg geschuldet wurde. Naja, und wenn halt am Ende des Tages die Maklerin eine Anzeige heranbringt, die die C ansonsten nicht gesehen hätte, dann ist das ein Erfolg und über diesen Erfolg hat sich die C vielleicht nicht geirrt. So könnte man auch argumentieren und damit aus dem 119.2 wieder rauskommen. Nimmt man es an, kann man schön weiterprüfen, ja, sonst müsste man es hilfsgutachtlich machen. Anfechtungserklärung gegenüber dem anderen Vertragsteil 143 habe ich jetzt nur hingeschrieben, weil es nur eine Skizze ist, ja, aber in der ausführlichen Lösungsskizze würde ich schon Absatz 1 und Absatz 2 vielleicht nochmal auseinanderziehen, so wie ich es eben in der Vorlesung im engeren Sinne auch gemacht habe. Dann die Anfechtungsfrist. 121, wissen Sie, gilt für den Anfechtungsgrund nach 119 Absatz 2 auch. Sie wissen unverzüglich, und jetzt schauen Sie nochmal in den Sachverhalt zurück, das haben wir gerade noch nicht spontan assoziiert, aber ja, jetzt komme ich selbst hier ans Zweifeln, ja. Es ist eine Woche Zeit verstrichen. Ich male das hier nochmal an, ja, dazwischen diesen, hoppla, das ist jetzt an die falsche Stelle gekommen. Das ist ein späterer Fall, den mache ich erst später mit Ihnen. Hoppla, das wollte ich Ihnen alles gar nicht verraten, was ich da noch Schönes mit Ihnen vorhabe. Jetzt mal schön wieder zurück hier zum Beispielsfall zur Anfechtung. Diese beiden, muss ich jetzt mein Bewegtbild wieder ausblenden. Diese beiden Sachverhaltsabschnitte sind eine Woche voneinander entfernt. So, jetzt überlege ich selbst, wie ich den Sachverhalt geschrieben habe. Wenn jetzt wir den so verstehen, dass Cosima den gesamten Sachverhalt auch mit der ImmoScout Anzeige, die ihr nur weitergeleitet wird und mit der Nicht-Profi sein der D, wenn sie das schon zum Zeitpunkt des zweiten Absatzes geblickt hat, dann wäre die Woche zu viel für den 121. So habe ich es verstanden, meinen eigenen Sachverhalt, als ich dann gelöst habe. Deswegen sehen Sie hier unter römisch viertens, arabisch viertens, die Anfechtungsfrist nach 121 ist nicht gewahrt, weil es eine Woche lang gedauert hat, bis sie sich durchgerungen hat, zu sagen, ich möchte das nicht. Man könnte es aber, denke ich mir jetzt, wo ich das so selbst kommentiere, man könnte es vielleicht auch anders verstehen. Ich gehe nochmal zurück in den Sachverhalt. Man könnte auch sagen, dass die das nicht professionell macht, hat vielleicht die Cosima erst tatsächlich zum Zeitpunkt des dritten Absatzes begriffen und damit hat sie dann doch postwendend, also ohne Zeit zu verlieren, die Anfechtung erklärt. Je nachdem, wann man annimmt, dass die C von diesem Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften der Person D Kenntnis genommen hat, ob das schon im Zeitpunkt zweiter Absatz oder erst im Zeitpunkt dritter Absatz war, abhängig davon, hat unsere C die Anfechtungsfrist eingehalten oder nicht. Aber Sie sehen da, Vorsicht, Vorsicht, paar Tage nur sind Zeit. Wenn da zu viel Zeit verstreicht, muss man sagen, hier scheiden wir aus, hier ist der Anfechtungsfrist dann nicht mehr möglich. Ich habe es angenommen, dass eben diese Woche verstrichen ist und die Kenntnis vom Anfechtungsgrund schon vorher da war. Deswegen sage ich im Ergebnis unter römisch viertens, arabisch fünftens, die Willenserklärung ist nicht nichtig nach 142 Absatz 1. Sie bleibt natürlich trotzdem nichtig als Scherzerklärung nach 118. Deswegen bleibt es bei dem zuvor gefundenen Ergebnis, das ich jetzt hier unter römisch fünftens nochmal auswerfe, nämlich ein Vertrag zwischen C und D ist nicht zustande gekommen. Soweit, so gut. Ein Schritt weiter noch als der letzte Fall. Da hatten wir nur uns über Willenserklärung Gedanken gemacht. Jetzt habe ich das Ganze nochmal gewissermaßen eine Schale drumherum gemacht, Ihnen etwas mehr Komplexität zugemutet und das in ein Anfechtungsschema eingebettet. Es gibt sogar noch eine Schale drumherum, noch eine kompliziertere Prüfung, wo wir nochmal eine Schachtel drumherum machen. Das wird ein Fall sein, den wir dann erst in der nächsten Einheit machen. Zum Abschluss dieser Einheit möchte ich noch gewissermaßen das Rätsel auflösen, das ich ganz am Anfang bei dem Fall von Asma und Olivia gebracht habe. Sie erinnern sich, ich hatte gesagt, wenn unsere Asma sich verklickt und dann der Olivia den fix geglaubten Vertrag wieder aus der Hand schlägt, ist das nicht blöd für die Olivia? Die hat doch womöglich schon Vermögensdispositionen getroffen, sie hat investiert, sie hat Versandkosten gehabt und so weiter und so fort. Und das soll nun alles vergebens sein. Da entsteht bei ihr doch womöglich ein Schaden. Und ja, das ist so. Und ich hatte eben schon gesagt, dafür gibt es eine Norm. Und die lesen wir jetzt mal. Das ist nämlich der Paragraph 122. Ist eine Willenserklärung, sagt der 122, nach 118 nichtig oder aufgrund der 119-20 angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem oder andernfalls jedem Dritten, den Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut. Jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte an der Gültigkeit der Erklärung hat. Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte, also kennen musste. Erste Frage dazu, ist das eine Anspruchsgrundlage? Auch hier können Sie gerne das Video anhalten und sich das fragen. Ich löse aber sofort auf, ohne viel weiter Geschiss drum zu machen. Ja, das ist eine Anspruchsgrundlage. Dann beliebte Frage aus der mündlichen Prüfung, woraus können Sie das entnehmen? Lesen Sie, da steht drin, hat den Schaden zu ersetzen. Diese Ersatzpflicht, das sind die Wörter, auf die es ankommt. Da wird eine Pflicht statuiert und das bedeutet, für denjenigen, der aus dieser Pflicht berechtigt ist, dem diese Pflicht zustatten kommt, für den ist das eine Anspruchsgrundlage. Ich habe gewissermaßen jetzt dogmatisch hingeschrieben, wir haben einen verschuldensunabhängigen Anspruch. Wir haben zwar in 122 Absatz 2 dieses Kennen müssen drin, trotzdem begreift man das als einen verschuldensunabhängigen Anspruch der Anfechtungsgegnerin auf Ersatz des entstandenen Vertrauensschadens. Und die Situation ist genau diejenige, die ich mit Asma und Olivia eben beschrieben habe. Warum verschuldensunabhängig, wo da vom Verschulden die Rede ist? Naja, was der 122 Absatz 2 reguliert, ist ein Verschulden des Anspruchstellers, also der Anfechtungsgegnerin. In meinem Beispiel wäre das die Olivia gewesen, die auf den Stand des Vertrages vertraut hat. Wenn die ein Verschulden auf sich geladen hat, in dem Sinne, dass sie die Anfechtbarkeit hätte erkennen müssen oder sogar positiv gekannt hat, dann hat sie den 122 nicht. Aber mit Blick auf die Tatbestandsvoraussetzungen, die beim Anspruchsgegner vorliegen müssen, das prüft dann ja üblicherweise, muss gerade kein Verschulden vorliegen. Also es muss nicht so sein, dass unsere Asma schuldhaft, also gewissermaßen aus Fahrlässigkeit, sich verklickt hat. Da brauchen wir kein Verschulden. Das ist der Grund, weswegen man von einem verschuldensunabhängigen Anspruch spricht. Was sind die Voraussetzungen? Ich habe Ihnen dazu gar kein Schema abgedruckt, aber deswegen, weil sich die Voraussetzungen dem Gesetz einfach entnehmen lassen. Dazu müssen Sie deswegen auch kein Schema auswendig lesen. Sie haben halt erste Voraussetzung, Nichtigkeit nach 118 oder Anfechtung aufgrund der 119. Dann haben Sie einen Schaden, der oder vielleicht sagen Sie zuerst als zweite Voraussetzung ein Vertrauen des Anfechtungsgegners, das sie darauf gehabt hat, und aus diesem Vertrauen heraus muss ein Schaden entstanden sein. Das sind gewissermaßen schon die Voraussetzungen. Mehr sind es nicht als diejenigen, die ich Ihnen gerade genannt habe, die sich direkt aus dem Wortlaut des 122 Absatz 1 ablesen lassen. Das Einzige, was man sich dann noch anschauen muss, das ist allerdings zugegebenermaßen sehr abgefahren, ist die Sache mit dem negativen und positiven Interesse, die ich hier schon auch aufgeschrieben habe. Die möchte ich Ihnen nochmal kurz aufmalen zum Ende dieser Einheit. Was ist das negative und was ist das positive Interesse? Man kann das nicht völlig klar voneinander unterscheiden, sondern da sind eher so zwei Richtungen, die einen Anspruch runterdrücken und den tendenziell anheben. Das positive Interesse, ich schreibe das mal hier hin, so mit einem Pfeil nach oben, positives Interesse, das bedeutet, der Anspruchsteller wird so gestellt, als sei alles wie geplant gelaufen. Positiv heißt insofern auch, als sei der Vertragsschluss intakt geblieben. Das bedeutet, manche sprechen dann später auch vom Erfüllungsschaden. Das ist so, wie der Vertrag wäre eben aufrechterhalten worden und voll vollzogen worden. Also wenn zum Beispiel unserer Verkäuferin Olivia ein Kaufpreis von 200 Euro versprochen wurde, dann würde diese Umsatzerwartung als positives Interesse müsste der Olivia ersetzt werden. Die müsste am Ende ihre 200 Euro in der Kasse haben. Sie ahnen schon, dass das wahrscheinlich nicht das ist, was hier als zentraler Anknüpfungspunkt des 122 rauskommt. Denn bei den Anfechtungsvorschriften wollen wir ja gerade weg davon, jemanden so zu stellen, als wenn der Vertrag geschlossen worden wäre. Wir wollen nur Vertrauensschaden ersetzen, der gewissem, also zusätzliche Investitionen ersetzen, die gewissermaßen bei der Anfechtungsgegnerin aufgelaufen sind. Also da sind wir eher so in einer Abwärtsbewegung. Das hält gewissermaßen den Anspruch klein, wenn ich nur das negative Interesse gebe. Und das bedeutet dann, ich mache es jetzt kurz, als hätten die Parteien nie voneinander gehört. Das können Sie sicherlich schon noch schöner malen als ich. Aber das sind so die beiden Merksätze. Negatives Interesse, als hätte man nie miteinander zu tun gehabt, ja? Also Versandkosten wären dann der Olivia eben nicht entstanden, wenn es nie das Verklicken und nie die Bestellung von Asma gegeben hätte. Also klares negatives Interesse. So gestellt, als wäre der Vertrag nie geschlossen worden. Hingegen positives Interesse, der Umsatz, den sie aus dem Geschäft erwarten konnte, der wird üblicherweise nicht ersetzt. Deswegen steht auf der linken Seite, wenn Sie nochmal den ersten Bullet Point lesen, ersetzt wird der Vertrauensschaden. Das ist eben das negative Interesse. Olivia hat auf den Bestand des Vertrages vertraut, aber der wird begrenzt maximal durch den Wert des verpassten Geschäfts. Normalerweise liegt das negative Interesse unter dem positiven Interesse, deswegen brauchen wir die Grenze nicht. Es gibt allerdings auch Situationen, wo tatsächlich mal das positive Interesse unter dem negativen Interesse liegt. Das meint der letzte Halbsatz des 122 Absatz 1, wenn er da sagt, nicht über den Betrag des positiven Interesses hinaus. Fälle dazu sind kompliziert, weil wir jetzt aber schon mit den 90 Minuten durch sind, vertage ich diese Fälle, die im unteren Teil dieser Folie stehen, auf den Beginn der nächsten Einheit. Ich werde also am Beginn der nächsten Einheit einfach das hier nochmal mit wiederholen und werde dann auch auf diese einzelnen Fälle eingehen. Geben Sie mir aber jetzt für die heutige Einheit nur noch 2 Minuten, um kurz zu rekapitulieren, was wir heute gemacht haben. Ich scrolle wieder an den Anfang. Es war ja gar nicht so viel Neues. Wir hatten zunächst den Beispielsfall mit den Irrtümern gemacht, wo Sie daran lernen konnten, zwischen mehreren Fallfacetten zu unterscheiden und auch bei der einen zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich dann schon ein Anfechtungsgrund, bei anderen das eher zu verneinen. Dann im Zentrum der heutigen Einheit stand das Prüfungsschema zur Anfechtung. Sie erinnern sich, es gibt mehrere Anfechtungsgründe. Bereits gehabt haben wir den 119. Nächste Woche kommen wird der 123. Dann brauchen wir nach hinten gesprungen in 143 die Anfechtungserklärung gegenüber in der Regel der anderen Vertragspartei. Wir brauchen die Frist, die kurz ist bei den 119 Irrtümern. Sehr kurz ist, 2-3 Tage maximal. Und die lang sein wird bei den 123 Irrtümern wegen Täuschung oder Drohung. Dann kann mal die Bestätigung eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts die Anfechtung ausschließen, wenn also die anfechtungsberechtigte Person gesagt hat, ach, ich möchte daran schon festhalten. Und dann haben wir die Rechtsfolge, die dann aber auch im Obersatz steht, nämlich 142 Absatz 1, Extunktwirkung. Das bedeutet komplette Nichtigkeit der Willenserklärung und damit auch des Vertrages, den wir geschlossen haben. Das Ganze haben wir an diesem Anfechtungsbeispielsfall uns noch einmal angeschaut und hatten auch die Kippsch-Lehre von der Doppelwirkung im Recht da nochmal angewendet. Etwas, was schon nichtig ist, kann ich trotzdem nochmal darauf anfechten. Und zum guten Schluss waren wir jetzt hier angekommen bei dem Schadensersatzanspruch. Wohlgemerkt, das ist ein Schadensersatzanspruch nicht der Person, die anficht, sondern der anderen Seite, also der Olivia oder im letzten Beispiel wäre das gewesen der Doreen, auch wenn wir den Fall, diesen letzteren Fall zwischen C und D nicht sofort geschrieben hatten, dass der D dann tatsächlich ein Schaden entstanden wäre. Danke, dass Sie bis jetzt mit dabei waren. Es geht nächste Einheit weiter mit dem Anfechtungsrecht, dann mit den 100, insbesondere mit dem 123. Und wir machen nochmal einen Fall und machen nochmal eine größere Schachtel für die Fallprüfung. Seien Sie also gerne wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen einfach eine gute Zeit.